2025, was für ein Jahr, neben den Kriegen in Nahost und der Ukraine, ja, sowie der humanitären Katastrophe in Afrika entwickelt sich vor allem eines zu nicht mindere, kleineren Katastrophe, die Demokratie. In den USA setzt Donald Trump das Projekt 2025 um und ignoriert dabei sämtliche rechtsstaatlichen Ideale. In Deutschland werden ebenfalls Gerichtsentscheidungen ignoriert und eine Jagd auf Migrantinnen und ALG-II-Empfänger gestartet wie selten. Und ja, dieses so schön genannte Ziel, die AfD zu halbieren, scheint irgendwie weiter denn je. Also, Bock auf den Jahresrückblick? Jetzt kommt er, unser altbekannter Jahresrückblick auf das Jahr 2025. Wir probieren uns heute dran mit einem Fokus auf die Sozialpolitik zusammen mit Barbara Driebusch und danach mit unserem individuellen Rückblick. Und damit würde ich sagen, let's go.
Der Politikgeflüster Podcast.
Was bist du denn hier? Was macht ihr denn hier? Oh ne, scheiße. Der Jahresrückblick, ne? Oh fuck, das habe ich völlig vergessen jetzt.
Liebes 2025, ganz entspannt hast du einfach die Welt komplett aus den Angeln gehoben. Am 20. Januar hast du den letzten frei gewählten US-Präsidenten ins Amt gesetzt. Mit seiner Hilfe die wissenschaftlich fundierte, objektive Wahrheit abgeschafft und dafür die alternativen Fakten des am lautesten Rumblökenden an ihre Stelle gesetzt. Ja, und damit einfach mal so ganz en passant 300 Jahre Aufklärung beendet.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Dann kam der Bundeskanzler Helmut Kohl. Und wenn der auf Arme angesprochen wurde, sagte der immer, die neue Armut ist eine Erfindung des sozialistischen Jet-Sets. Wie immer der Altkanzler auch Jet-Set ausgesprochen haben mag. Tatsache war, aber die vernachlässigte Unterschicht hat ja keine Ruhe gegeben. Sie hat um Anerkennung gekämpft. Sie hat praktisch den zweiten Bildungsweg als eine Art Ho Chi Minh-Pfad umfunktioniert und einen der ihren ganz bis nach oben auf dem Pfad ins Kanzleramt geschickt. Gerhard Acker Schröder. Der trojanische Esel der Unterschicht, meine Damen und Herren.
Genau, und damit sind wir mittendrin. Ich habe gerade gemerkt, irgendwie geht das Intro noch weiter, als ich gar nicht war. Aber so ist es halt. Herzlich willkommen zur Jahresrückblicksfolge. Ja, und sag mal, NL, was war denn für dich das High und das Downlight des Jahres? Unsere Standardfrage, wenn es in den Jahresrückblick geht.
Tja, vielen Dank, hallo. Also mein Slogan ist ja immer, hallo, ich bin NL und ich gehe gerne ins Musical. Und deshalb würde ich, glaube ich, sagen, ich bin auch in diesem Jahr wieder wie im letzten Jahr dankbar, dass ich mir so viele verschiedene Vorstellungen angucken durfte. Und das ist natürlich auch eine Form der Bildung. Und es erstaunt mich jedes Mal, wie viele Themen auch in Musicals stecken, die uns heute noch beschäftigen, auch wenn das Stück grundsätzlich im Kaiserreich spielt oder im alten Verona. Und das finde ich so toll. Und ein Downlight, leider, Oberstufe hittet gerade. Und gerade in der Vorweihnachtszeit viele Klausuren, viel Stress und deshalb bin ich froh, dass ich jetzt an diesem wunderbaren Donnerstag, Aufnahmedonnerstag, mit dem Ende der Woche rechnen kann und ich jetzt langsam ein bisschen zur Ruhe kommen kann, aber das war auf jeden Fall ein stressiger Herbst und ein stressiger Winter, aber hey, ich war dafür auch in Neuseeland, das war zum Beispiel auch nochmal so ein toller Teil dieses Jahres und das möchte ich alles nicht missen und das gehört dann sicherlich auch mal dazu.
Ja, unsere Nähe zum Musical, zumindest zu dem einen benannten Romeo und Julia, das teilen wir ja, glaube ich. Und die Beliebtheit dazu, da gibt's auch übrigens, wer mal lange suchen möchte und vielleicht ein paar Kontakte hat, gibt's auch nette Videos, wie du das singst, auch sehr empfehlenswert an der Stelle. Aber gut, ja, damit herzlich willkommen bei uns heute im kleinen Jahresrückblick. Ihr wisst ja, Ende des Jahres schauen wir immer auf die Themen des Jahres zurück und eigentlich immer mit der Idee, wir versuchen so einen kleinen Überblick zu schaffen, so Themen, die das ganze Jahr dominiert haben. Ja, und Fully Disclaimer, normalerweise gucken wir uns immer zwei Themen an. Das wird halt nur ein Thema sein. Das liegt daran, dass letzte Woche, als wir unsere Aufnahme machen wollten oder kurz davor, hier bei mir sämtliche Technik abgebrannt ist. Und abgebrannt heißt abgebrannt. Die ist tatsächlich komplett durchgeschmort. Da sind ein paar tausend Euro zu Schutt gegangen. Dementsprechend hat diese Aufnahme nicht geklappt. Deshalb werden wir heute tatsächlich nur ein Thema plus unseren individuellen Jahresrückblick präsentieren können. Das ist leider nicht zu ändern. Tut uns leid, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Die Gästin, in dem Fall Julia Reuschenbach, hat auch schon für dieses für den Januar zugesagt oder für den Februar, wenn wir es nachholen wollen. Dementsprechend, also verloren ist da nichts und das Thema können wir ja trotzdem aufnehmen. Und der Plan ist heute im ersten Teil so ein bisschen auf die Sozialpolitik zu schauen, wie angekündigt, und dann im zweiten Teil wird der gerade schon gehört NL quasi uns in individuellen Jahresrückblick bringen. Und wer sich wundert, wo TM ist, der sonst immer den Kult-Opener macht, der kommt etwas später dazu, das sage ich schon mal gleich. Aber wir sind nicht alleine, wir beide, das wäre auch langweilig, sondern wir haben natürlich noch weitere Mitdiskutierenden oder MitflüsterInnen oder wie auch immer. Und einer von denen ist natürlich unser lieber RB. Lieber RB, auch für dich die Frage, was ist denn dein High und Downlight des Jahres 2025?
Mein Downlight vielleicht als erstes ist, dass TM heute nicht pünktlich genug da ist, um richtig mitzumachen. Mir fehlt natürlich die andere Hälfte meines Podcast-Herzes. Aber naja, muss man drüber hinwegschauen. Für mich, ich hatte ein paar Highlights dieses Jahr. Ich habe endlich mein Abitur in der Hand seit, wann war das? Juni. Und konnte seitdem auch den weiteren Karriereschritt für mein Leben machen und habe jetzt ein Studium angefangen und ich bin sehr glücklich. Ich freue mich, neue Leute kennengelernt zu haben. Und ansonsten war ich auch auf ein paar schönen Konzerten. Und ja, und wie gesagt, ich glaube, Downlights gab es viel zu viele, als dass ich auch jetzt anfangen könnte aufzuzählen, hauptsächlich eben im Politischen, aber dafür sind wir heute hier.
Das ist ja der perfekte, wie sagt man, Spoiler? Nee, doch, irgendwie schon, dass man unbedingt dranbleiben muss für den Rest. EN, wie sieht's bei dir aus? Was war dein High und dein Downlight des Jahres 2025?
Ich habe natürlich in altbekannter Manier erstmal gefragt, ob es sich um den politischen oder den persönlichen Highlight oder Lowlight, whatever, handelt. Und ich habe mich jetzt einfach dazu entschlossen, beides zu nennen. Ich würde auch sagen, so Konzerte waren dieses Jahr auf jeden Fall mein Highlight. Ich war auch im März mit meiner Tante in Rom, was sie mir tatsächlich zum Abi geschenkt hat, was ja auch 2021 war, aber dann kam Corona dazu. Dann hat sie sich leider etwas gebrochen. Und das ist, glaube ich, auch mein Lowlight dieses Jahr, weil ich mich anscheinend die tolle Idee hatte, Mensch, ich habe mir ja noch nie was gebrochen, brechen wir uns doch gleich mal das Bein und dann brechen wir es uns auch noch gleich doppelt. Und das hat meine letzten 4 Monate ein bisschen geprägt. Aber ich kann immerhin wieder laufen. Und politisch würde ich sagen, fand ich die OberbürgermeisterInnenwahl in Potsdam sehr interessant dieses Jahr. Ich war auf vielen Podiumsdiskussionen und fand, dass die Kandidatin, die es am Ende geworden ist, sich als einzige dort souverän präsentieren konnte. Und sie hat am Ende auch alle Wahlkreise gewonnen. Und als Lowlight würde ich sagen, ja, der Rechtsruck in Europa. Man kann schon sagen, ja, in fast ganz Europa ist, glaube ich, das Verheerendste, was so mein Leben und meinen Nachrichtenkonsum bestimmt.
Absolut, absolut. Auch das hat man dieses Jahr auch thematisiert. Und der dritte im Bunde, TM nach außen vorgenommen, der auch auf sein High und Download, der Downlight des Jahres, Download ist auch gut, Downlight des Jahres schauen möchte, ist JV. Hallo JV, schön, dass du da bist. Auch an dich die gleiche Frage. Was ist dein Highlight, was ist dein Downlight des Jahres? In der Hoffnung, dass du uns schon hörst und sprechen kannst.
Ja, also ich hoffe mal, man hört mich. Ich bin natürlich auch wieder motiviert dabei, wie immer. Also ich würde sagen, erstmal um es politisch zu machen, sage ich mal, mein Downlight, fange ich mal an, des Jahres, war auf jeden Fall, würde ich sagen, die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, weil es schon eindeutig ein sehr prägendes Ereignis war, was auch auf jeden Fall sehr stark, sage ich mal, unsere europäische Politik beeinflusst und auch gerade, wie wir uns, sage ich mal, ausrichten müssen in Bezug auf gerade das Thema, dass wir immer noch sehr abhängig sind von den USA und generell so ein bisschen noch ein Spielball sind von Großmächten, und das muss man halt unbedingt überwinden, und das sehe ich halt als großes Problem, und da hat leider Donald Trump sehr negativ dazu beigetragen, jetzt auch gerade mit seiner neuen nationalen Sicherheitsstrategie, die jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, wo auch nochmal deutlich wurde, dass er wirklich einfach Europa quasi wirklich verachtet und muss man einfach ganz klar sagen, dass wir ihm egal sind, und das ist halt ein großes Problem, weil wir uns wirklich jetzt schauen müssen, was jetzt der richtige Weg für uns ist und dass wir uns wirklich in der Welt behaupten können. Und deswegen würde ich sagen, ganz eindeutig, dass das ein Downlight war. Highlight des Jahres, ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt Boah, muss ich echt überlegen. Also Highlight habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Ich finde, dieses Jahr war, also wenn man es jetzt nur auf politische Ebene sieht, dann ist es relativ negativ gewesen. Da sehe ich eigentlich kaum wirklich Highlights, die da jetzt groß hervorstechen. Ich würde sagen, vielleicht als Highlight so ein bisschen, dass nach im Zuge dieser Stadtbilddebatte von durch Friedrich Merz, dass da gerade auch ein großer Gegenwind, finde ich, wieder aus der Bevölkerung gekommen ist und dass man gesehen hat, dass wirklich viele Menschen damit nicht einverstanden sind und, sage ich mal, sich wirklich organisiert haben, dass es alle möglichen ganz große Demonstrationen gab etc. Und das fand ich eigentlich ein ganz schönes Zeichen, dass sich da so ein bisschen der Gegenwind gezeigt hat, dass eben die ja eher links denkende Bevölkerung beziehungsweise ja ein bisschen rationaler auch denkende Bevölkerung, dass die einfach gezeigt hat, dass sowas nicht geht und dass man stark ist, dass man dagegen steht. Und ich würde sagen, diese ganzen Demos, auch generell der Widerstand zu dem Rechtsruck, das ist auf jeden Fall ein Highlight, denke ich mal, was man auf jeden Fall nennen soll heute.
Absolut, absolut. Auch wenn es medial, glaube ich, nicht immer ganz so transportiert worden ist, aber das haben wir, glaube ich, jetzt letzte Folge, auch vorletzte Folge schon mal besprochen. Gut, in der letzten Runde, also neben TM, der später kommt, dem, ohne den das ja alles nicht funktionieren würde, der quasi Denker, Sprüchegeber und, mir fehlt das dritte Attribut. Vielleicht fällt es mir noch ein. Hans, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Auch an dich die Frage, was wären so deine Highlights und Downlights des Jahres, wenn du welche benennen solltest?
Ich trenne zwischen einerseits privat und andererseits politisch. Privat geht aber ins Politische rein. Ist ja nicht unbekannt, dass ich mich für Kunst und Kultur interessiere. Und in diesem Jahr ist es mir gelungen, von zwei sehr bedeutenden deutsch-jüdischen Silberschmieden, Designern, die in den 20er, 30er Jahren gearbeitet haben, Arbeiten zu entdecken und sozusagen in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Eine dieser Silberschmiedinnen wurde in Auschwitz vergast. Der andere hat es geschafft, rechtzeitig nach Israel zu emigrieren. Das war damals noch nicht Israel, sondern Palästina. Und war dann dort bis in die 60er Jahre sehr aktiv und wichtig. Also, und das Lowlight ist sozusagen die unheilige Dreifaltigkeit rechtsautoritärer Demokratiezerstörer, Trump, Putin und Netanyahu, die das in abgesprochener, teilweise abgesprochener, aber leider sehr effektiver Weise betreiben.
Ja, das altbekannte Problem. Das werden wir gleich auch im Jahresrückblick nachher nochmal individuell vermutlich sehen. Ja, damit würde ich vorschlagen, wir gehen hinein und ins erste Thema, was vielleicht im Intro so ein bisschen klar geworden ist mit diesem Rückblick auf die Agenda 2010 und damit auch eine Diskussion, die das Jahr 2025 geprägt hat, nämlich die Frage der Sozialpolitik und damit auch so ein bisschen die Frage der Themen, die in den letzten Wochen und Monaten von Relevanz waren, neben der Wahrnehmung so ein bisschen der betroffenen Personen, meint es besonders den Umgang mit Rente, den Umgang mit ja, ALG2, die Überlegung, was man mit dem, was man aktuell mit den Veränderungen in diesem Bereich macht und überhaupt so ein bisschen die Frage, wie man diesen ganzen Bereich der sozialen Politik einschätzen kann. Und das gucken wir uns heute nicht alleine an. Wie immer bei solchen Themen holen wir uns noch Expertise mit an die Seite. Und ja, bei uns heute zu Gast als Unterstützung quasi und als Expertin in diesem Bereich ist Barbara Diebusch. Hallo Frau Diebusch, vielleicht sind Sie so nett, stellen Sie sich ganz kurz einmal vor. Sie müssen sich nur noch kurz entmuten. Ich habe Sie gemutet, nur einfach, damit wir die Rückkopplung vermeiden. Vielleicht sagen Sie ganz kurz was über sich. Wer sind Sie? Was machen Sie? Und warum ist das genau Ihr Steckenpferd, weil das wir heute sprechen wollen? Hey, hey.
Naja, es ist nicht mein Steckenpferd, sondern mein Beruf. Ich bin Barbara Dribusch und bin bei der Taz Redakteurin für Soziales, bin also auch mit ein, zwei anderen Kollegen für Sozialpolitik zuständig, was ich jetzt auch schon sehr lange mache, also über 20 Jahre, sodass sich da auch einiges angesammelt hat an Wissen und Erfahrungen. Und warum ich das mache? Ja, ich denke, dass das ganze Thema der sozialen Ungleichheit, woher sie kommt und wie sie verarbeitet wird in der Gesellschaft, dass das einfach ein Thema ist, was eine große Dynamik entfaltet, immer wieder über viele Jahre. Und das ist ja auch das, was ich erlebt habe jetzt in meinem Berufsleben. Also das beschäftigt die Leute sehr, ne? Weil wir leben in einem Sozialstaat und da beschäftigt die Frage, ob es da jetzt gerecht zugeht oder nicht, das beschäftigt die Leute sehr.
Ja, bevor wir gleich gemeinsam in die Diskussion gehen, vielleicht schon mal vorab die Frage an Sie. Haben Sie auch das Gefühl gehabt, dass es im Jahr 2025 so ein großes Thema war? Weil ich frage deshalb, weil bei den Wahlen, wenn man diese Umfragen zu den zentralen Themen sich angeschaut hatte vor der Wahl, dann war Sozialpolitik oder soziale Ungleichheiten letztlich immer so auf Platz 2, also deutlich vor Migration, was jetzt thematisch immer viel größer gemacht worden ist. Trotzdem hat man das Gefühl, so im alltäglichen politischen Geschehen, vielleicht auch weil die Bundesregierung Friedrich Merz so außenpolitisch orientiert ist, hat es eher eine geringe Rolle gespielt. Wie würden Sie das quasi für das letzte Jahr einschätzen? Hat das eine insgesamt größere Rolle gespielt oder war es eher nur niederschwellig spürbar?
Naja, also wir haben jetzt eine militärische Auseinandersetzung in Europa, also das heißt, wir haben einen Überfall gehabt auf ein Land und das hat schon mal einige Koordinaten der Aufmerksamkeit verschoben. Wenn wir jetzt wieder eine Debatte haben über Wehrpflicht und über Militär und Militärausgaben, da geht es ja um Sicherheit, also um nationale Sicherheit. Und das betrifft die Leute dann also noch mal mehr als jetzt die Frage, wie Mittel oder Geld im Sozialstaat verteilt sind. Also das als Thema natürlich schon dazugekommen. Und dann hatten wir ja auch geerbt aus den letzten Jahren das Thema des Klimaschutzes. Das sind auch Themen, die dann sozusagen die Sozialpolitik so ein bisschen im Hintergrund treten lassen, manchmal auch gegeneinander ausgespielt werden.
Also insgesamt würden Sie sagen, Hintergrund gerückt. Nicht so stark wirksam, weil es gerade nicht das Thema war, was von großer Relevanz
ist. Nee, das würde ich nicht so sagen, sondern solche Sachen können sich auch innerhalb von Monaten oder von Quartalen, können sich solche Schwerpunkte auch wieder ändern. Und jetzt hatten wir ja zum Beispiel die Rentendebatte und da eben die Debatte, dass die jungen Kollegen in der Union da eben nicht mitmachen wollten. Und da kann ein Thema dann ganz schnell nach vorne rücken. Und bei der Migration beobachte ich das jetzt auch schon seit Jahren. Jetzt gehen ja die Flüchtlingszahlen zurück. Aber wenn dann wieder die Leute den Eindruck haben, das werden wieder mehr, wenn wir zum Beispiel jetzt aus der Ukraine wieder mehr Kriegsflüchtlinge kriegen sollten, weil sich die Lage da verschlechtert, dann kann das Thema auch ganz wieder nach vorne rücken. Das ist also sehr wandelbar, wie Themen hoch oder runter kommen. Hat übrigens auch was mit den Medien zu tun und mit den Algorithmen, die da gerade sozusagen die Aufmerksamkeit und die Empörung steuern.
Wir wollen ja heute so ein bisschen versuchen, auf das letzte Jahr zurückzuschauen in diesem Bereich. Und der Plan ist so ein bisschen, dass wir gemeinsam in eine offene Diskussion gehen. Das heißt, wir wissen ja, Sie sind genauso Diskussionspartner wie alle anderen. Und ich würde gerne so ein bisschen im Bundestagswahlkampf anfangen, so, oder zumindest im Umgang damit. Weil so ein bisschen das Gefühl war, und das wäre jetzt quasi meine These für euch oder meine Frage, man hat so das Gefühl gehabt, dass der Umgang mit besonders, ich habe es jetzt sozial Schwächeren genannt, also vor allem mit ALG-2-Empfängern, im Wahlkampf schwierig war. Bis hin dazu, dass er teilweise, finde ich, sehr einfach, sehr populistisch geprägt worden ist. Beginnt damit, dass die CDU gefordert hat, man hätte ja da Einsparungspotenziale im Bereich jetzt von ALG-2 von bis zu 5 Milliarden Euro. Diese ganze öffentliche Darstellung. Und meine Frage an euch, und Frau Diebusch, die können gerne gleich beginnen als Erste. Wie schätzt ihr das ein? Wie war dieser Umgang medial, politisch im Wahlkampf mit dieser Gruppe? War das dieses, wie ich es dann so gerne nenne, Treten nach unten, was man medial und politisch umgesetzt hat? Wie würden Sie das mal einschätzen? Und dann gerne die Frage an alle anderen.
Naja, also wir haben ja zuerst zu Corona-Zeiten hatten wir ja noch eine relativ positive Einstellung zum Bürgergeld. Also da zu den Bürgergeldempfängern, also als das Bürgergeld dann kam Anfang 23, da hieß es ja, die Leute haben jetzt Einkommenseinbußen durch Corona und da wurden dann die Regeln für den Bezug von Hartz IV damals gelockert. Es gab Karenzzeiten für Wohnkosten und so weiter. Also da war die Einstellung überhaupt nicht so eine Hetze, sondern man hatte das Gefühl, es kann eigentlich jeden treffen, in die Grundsicherung, also in Hartz IV zu rutschen und deswegen müssen wir die Regeln ändern. Es hat sich aber schlagartig geändert bis zu diesem Gefühl, dass Bürgergeldempfänger eigentlich nur faul sind und eigentlich mehr machen müssten, als durch eine bestimmte Formel der Bürgerregelsatz so sprunghaft angehoben wurde. Das hatte was mit einer Gesetzesänderung zu tun und plötzlich meldete die Bild-Zeitung 12% mehr Regelsatz. Was? Die kriegen 12% mehr? Aber wir kriegen ja nicht 12% mehr Lohn im Jahr, ne? Das ist zweimal hintereinander passiert. Das war ein Grund, warum das Pegel dann in die andere Richtung ging. Und der zweite Grund war, dass durch den Zustrom von Ukraine-Flüchtlingen und auch die Anerkennung der geflüchteten Syrer jetzt, ne, der Anteil von Ausländern im Bürgergeld sehr hoch ist, vergleichsweise. Es sind 47%. Und als die AfD dann diese Sache groß spielte, ach, jetzt, wir zahlen ja gar nicht mehr für Deutsche in Not, sondern wir zahlen hier nur noch für Flüchtlinge. Da schwang das Pegel um und da, das war dann im Wahlkampf, ist dann dieses Thema mit den angeblich faulen Bürgergeldempfängern so nach vorne gerückt. Man kann also sehr gut sehen, wie diese Themen sich entwickelt haben, wie manchmal ein Pendel hin und her schwenken kann. Das war also doch jetzt ziemlich anders, diese Einstellung, als noch zu Zeiten von Corona, wo viele Leute dann plötzlich Hartz IV brauchten, weil die Einnahmen weggebrochen sind.
Hans, wie würdest du es denn einschätzen? Du als quasi Begleiter, der auch einen kritischen Blick auf Medien selber hat, als ehemaliger Medien, immer noch Medien machen da, aber besonders durch die ARD-Vergangenheit ja doch Beziehung zur Produktion hat. Wie schätzt du das ein? Hast du auch das Gefühl, dass dieses, so habe ich es ja irgendwie wahrgenommen, dass einfach eine einfache Gruppe war, auf die man einfach quasi auch medial und politisch rauf konnte, weil sie sich schlecht wehren konnte, weil sie halt eine Minderheit ist irgendwie? Hast du es genauso wahrgenommen?
Also ich bin sehr nah bei Barbara Drippusch. Was wir erleben, ist, dass aus einem Verunsicherungsgefühl großer Teile der Bevölkerung in mehrfacher Hinsicht Sicherheit verlangt wird. Und das ist zum einen ist das militärische Sicherheit. Das zweite ist aber auch das, was ich jetzt mal als existenzielle soziale Sicherheit nennen würde. Menschen fühlen sich in der Tat durch die Verhältnisse und Dynamiken der modernen Welt, denen wir uns nicht entziehen können, fühlen sie sich zu Recht verunsichert. Und dann werden sie anfällig für Organisationen, die ihnen Sündenböcke der einfachen Art präsentieren. Vor allem, wenn diese Sündenböcke dann noch verbunden werden können mit Erfahrungen, die jeder Mensch in seinem eigenen Lebensumfeld machen kann. Natürlich gibt es Verwahrlosung in Städten und auch kleineren Kommunen. Natürlich gibt es auch bei sozialen Sicherungsleistungen Missbrauch. Das aber wird in einer Art und Weise hochgepusht. Die stimmte schon bei der Frage der Migration nicht. Und sie stimmt bei der Frage der Schuldzuweisung für den sozialen Missbrauch erst recht nicht. Aber es lässt sich benutzen. Und es schafft für diejenigen, die sagen, jawohl, da muss jetzt endlich mal was gemacht werden, schafft es eine Form von Erleichterung, dieses Treten nach unten. Und es ist eben auch populär bei Medien, die auf der Ebene ihr Publikum einsammeln. Das ist leider eine Dynamik, an der kann die Taz nichts ändern und wir hier auch nicht. Aber sie ist da.
Ja, was mich da besonders wundert, vielleicht könnt ihr euch zurückerinnern, es gab also in diesem ganzen Ablauf, gab es kurz vor der Wahl diese Studie, die sanktionsfrei veröffentlicht hat. Die haben ja eine Anzahl x 1014 Teilnehmende, genau, 1014 Hartz IV-Empfänger damals befragt, oder Bürgergeldempfänger, groß angelegte Umfrage, 18 bis 67 Jahre. Und raus kam ja letztlich, dass entgegen des damals politisch gesetzten Framings oder der politischen Umsetzung, dieses Bürgergeld ja für viele eben nicht ausreichend ist, welche Überraschung, und schon gar nicht irgendwie existenzsichernd ist. Ne, also 72% der Befragten sagen von diesen Betroffenen, es reicht nicht aus, um ein würdevolles Leben zu führen, selbst Grundbedürfnisse werden nicht erfüllt. Interessant war, 54% der Eltern verzichten zugunsten ihrer Kinder auf Essen und die überwiegende Mehrheit, in dem Fall 98%, will arbeiten, hat aber kaum Hoffnung darauf, eine existenzsichernde Arbeit zu finden. Und dementsprechend sagen 42%, sie schämen sich aufgrund des Bezuges und 72% fürchten sogar weitere Verschärfungen. Und meine Wahrnehmung war so ein bisschen, dass diese Studie und der Umgang medial so richtig nicht untergegangen ist, aber das ist ja im Prinzip eine ganz andere Wahrnehmung. Also ganz anders als das Bild, was gebaut wird. Frau Drippusch, sind Sie der Meinung, dass so eine Studie zwar nett ist, aber nicht so richtig den Effekt gebracht hat als so mediale Gegenposition?
Naja, die Frage ist ja immer, ob die Leute, also auch Mittelschichtsmilieus, sich mit den Empfängern von Sozialleistungen irgendwie identifizieren können. Das heißt, wenn die zum Beispiel das Gefühl haben, ich könnte auch mein Geschäft verlieren und mein Geschäft aufgeben und pleite gehen, ne? Und dann bin ich abhängig vom Bürgergeld. Und wie könnte, ne? Wenn da also eine Verbindung da ist, dann ist man da so ein bisschen freundlicher geneigt. Und wenn die Verbindung aber nicht da ist und wenn auch vielleicht noch ein rassistisches Element reinkommt, dann sind die Sozialleistungsempfänger nur die anderen sozusagen, ne? Und dann wird die Empathie nicht mehr da sein. Und wenn das dann noch geschürt wird, dann und die Politiker denken, ach, die Hälfte der Bürgergeldempfänger, die können uns gar nicht wählen, weil sie gar keine deutsche Staatsangehörige, da können wir doch da mal draufhauen. Und oder beziehungsweise eine Sündenbock-Dynamik da in Gang setzen und dann passiert das. Und das ist das, was passiert ist. Und deswegen ist die Studie von sanktionsfrei damals auch untergegangen.
Okay, ja, macht Sinn. NL.
Ja, das haben Sie gut angesprochen, Frau Drewusch. Das war nämlich auch so ein bisschen mein Gedanke mit dem Rassismus, weil ich finde das total erschreckend, weil beispielsweise jetzt für rechts der Mensch mit dunkler Hautfarbe sowieso schon unten durch ist, allein wegen seiner Hautfarbe, dann scheint man ja offenbar zu sagen, naja gut, Bürgergeld wollen wir nicht bezahlen, möchten wir nicht für dich, such dir doch eine Arbeit, dann kommt die nächste Stelle, einmal die andere Seite wäre dann quasi, wir möchten diese Leute vielleicht auch nicht bei uns haben, auch wenn sie arbeiten und auch das ist vielleicht was wir nicht möchten, dass ich da jetzt mal ganz überspitzt gesagt im Krankenhaus von jemandem behandelt wäre mit der dunklen Hautfarbe, auch das soll ja vorkommen, dass Leute sowas äußern und das finde ich dann natürlich besonders schwer da rauszukommen, wenn man sich aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln darauf beziehen kann.
Beziehungsweise was da glaube ich das Problem so ein bisschen ist auch die Frage, wie die Parteien damit umgehen. Also aus meiner Sicht war es damals, haben wir auch hier thematisiert, wenig überraschend, dass die CDU das so gefahren hat. Vielleicht mit dem populistischen Drive jetzt nicht, also diese besagten 5 Milliarden, wir kommen ja nochmal zu, diese Zahl war von vornherein totaler Blödsinn. Aber dass selbst die SPD das gemacht hat, immer mit der Argumentation, das ist ihre eigene Wählergruppe, ihre Wählergruppe im Sinne dessen, dass die quasi kein Bürgergeld beziehen, aber in unteren Einkommensbereichen sind, die SPD mal gewählt haben, muss man ja sagen, bis zur Wahl. Das mag zwar nachvollziehbar sein, aber gerade die SPD, die ja eigentlich für dieses Verhältnis stünde, ne? Ich erinnere an diese Studie der Kollegen von der HU, die genau festgestellt haben, hey, der SPD gelingt es nicht mehr, diesen Klassenkampf zu bedienen. Gerade da hat es mich besonders schockiert. Und tatsächlich, das ist ein bisschen das, mein Gedanke, diese ganze Wahrnehmung in diesem Jahr, diese ganze mediale Darstellung, das Ganze führt genau dazu, dass es sehr einfach ist, auf denen das abzuladen. Und weil die so eine einfache Gruppe darstellen. Das ist so ein bisschen mein Gesamtgefühl. Und dann ist es schade, dass es selbst einer sozialdemokratischen Partei, und wir haben die schon oft genug kritisiert hier in diesem Kontext, nicht mehr gelingt, irgendwie die Gegenposition aufzunehmen. JV, du kannst und gerne Hans dann.
Ja, ich würde ganz gerne an das anknüpfen, was NL gesagt hat, was aber auch bei Herr Kabisch gerade schon durchgeklungen ist. Einerseits finde ich, also dieses soziale Treten nach unten hat sich halt vor allem, finde ich, auch in der Migrationspolitik gezeigt, dass es quasi wirklich immer schwerer wird durch die Politik der CDU und SPD in der aktuellen Regierung, dass wirklich Migranten bzw. ja Menschen, die hier einwandern, wirklich gute Chancen haben, sage ich mal, wirklich ja gut gestellt zu sein in unserem Land und was beizutragen zu unserem Wohlstand. Das wird halt extrem schwierig gemacht, weil halt einfach ganz viele Gesetze, finde ich, und einfach ganz viele Änderungen in der Migrationspolitik vorgenommen wurden, die einfach überhaupt nicht zielführend sind und die sozusagen die Menschen immer weiter gegeneinander ausgespielt haben. Als Beispiel jetzt würde ich mal nennen, diesen Familiennachzug zum Beispiel, dass es irgendwie komplett abgeschafft wurde von Seiten der Regierung, dass man da jetzt ganz, ganz hart gegen vorgehen will. Und aber auch zum Beispiel bei der Fachkräfteeinwanderung hat sich ja wenig geändert, sage ich mal. Und da wird ja eigentlich immer eine immer härtere Linie gefahren. Und das finde ich halt sehr kritisch, weil es halt teilweise wirklich diese Personen sind, diese Einwanderer, auf die wir eben, ja, auf die es eben bei uns ankommt und die auch unsere Wirtschaft am Laufen halten. Und ohne die funktioniert es einfach nicht. Und das ist halt das große Problem, dass darauf gar keine Rücksicht gelegt wird von Seiten der Regierung, meiner Meinung nach. Und hinzu kommt natürlich auch dieses soziale Treten nach unten, das halt vor allem eins der größten Ziele der Regierung, sage ich mal, ist ja der wirtschaftliche Neustart, sage ich mal, dass man wirtschaftlich wieder in Gang kommt und dass man die Wirtschaft wieder auf Vordermann bringt, was ja die letzten Jahre durchaus nicht so gut gelaufen ist, muss man ja anerkennen. Es mag verschiedene Ursachen haben, das war sicherlich nicht nur die Schuld der Ampelregierung, aber es ist auf jeden Fall wirtschaftlich eine relativ schlechte Lage, in der wir uns befinden, das kann man gar nicht wegreden. Und deswegen war es ja eins der erklärten Hauptziele von, zumindest von der CDU auf jeden Fall, dass man gerade wirtschaftlich wieder deutlich stärker in Gang kommt. Und ich finde, das trägt die CDU dann halt auch immer gerne darauf, quasi auf den Lasten oder auf dem Rücken der Schwächeren aus. Und das ist halt das Problem, weil die CDU dann wirklich wirtschaftlich weil das ist die oberste Priorität sozusagen in ihrem Handel, ist dieser Wirtschaftsaufschwung. Und was es dann mit den ganzen Menschen macht, die irgendwie in ganz unteren Einkommensbereichen sich befinden oder wirklich Bürgergeld etc. beziehen, das ist der CDU egal und das stört die halt nicht, weil es quasi eben einfach für die sozusagen nur ein Hindernis ist in diesem in dieser Wirtschaftspolitik, die sie erfahren. Und das finde ich ist ein großes Problem, weil es da schon anfängt, dass Menschen eben, dass dieses soziale Treten nach unten erfolgt und dass eben ja der Erfolg, der wirtschaftliche Aufschwung zu Lasten der sozial Schwächeren gestaltet werden soll.
Hans.
Ja, ich knüpfe wieder bei einem Punkt an, den Barbara Dribusch genannt hat, dass dann, wenn Menschen in größerer Zahl sich nicht in der Gefahr sehen, dass sie von staatlichen oder gesellschaftlichen Hilfsleistungen leben müssten, dann ist denen das Thema relativ wurscht. Das ist einfach so. Und dann, und das haben wir auch in Corona erlebt, dann, wenn auf einmal mehr Menschen gar nicht existieren können ohne solche Hilfsangebote, dann ist es ihnen wichtig. Und ganz grob gesagt können wir sagen, dass ungefähr ein Drittel, ja, etwa ein Drittel der Bevölkerung der Bundesrepublik oder der in der Bundesrepublik lebenden Bevölkerung, die sind tatsächlich oder gefährdet, prekär zu leben. Ein Drittel, 30%, roundabout. So, und dann gucken wir uns aktuelle Empirie an. Es wurde ja gefragt, wie die Bürger dazu stehen, zu den geplanten und jetzt realisierten Einschätzungen der Abschaffung des Bürgergeldes hin zu einer restriktiveren Grundsicherungslösung. Und wie sind die Zustimmungswerte? 70% sagen, jawohl, da muss schärfer durchgegriffen werden. Es sind genau diese zwei Drittel, die sich nicht direkt in Gefahr sehen, irgendwann mal abhängig zu werden von diesen Leistungen, Unterstützungs- und Hilfsleistungen. Und die sagen dann, ja, da muss hart durchgegriffen werden. Und da dient dann das Missbrauchsargument, das ist eigentlich nur ein Vorwand, um sich zu legitimieren, um zu sagen, weg damit, in der Hoffnung, dass es wirtschaftliche Entwicklungen gibt, die dafür sorgen, dass man selber nicht in die Gefahr dieser Verelendung und prekären Verhältnisse gerät. Das ist ein bisschen so, als wenn wir die Situation haben, ein großes Schiff läuft auf den Eisberg und die Passagiere und Besatzung gehen in die Rettungsboote und es sind immer weniger Boote da als Menschen, die Hilfe brauchen. Und wenn dann welche, die im Boot sitzen, das Gefühl haben, wenn jetzt noch welche an Bord kommen, dann wird aber das Boot überladen und sinkt, da werden dann Neuankömmlinge einfach von der Bordwand weggeschubst. Und das ist das, was wir in der Debatte und dann auch in der politischen Beschlussfassung erleben. Und die Parteien, vor allem die Großparteien, Union und SPD, verhalten sich auf eine furchtbare Weise rational, weil sie sagen, ja, wenn 70% unserer potenziellen Wählerschaft der Meinung sind, dass wir da härter durchgreifen müssen, dann tun wir das, weil wir wiedergewählt werden wollen.
Nur ganz kurz, Abby, ganz kurz, Hans, nur eine Frage an dich oder eine Gegenthese. Also ich kann das nachvollziehen, was du sagst und das ist sicherlich auch empirisch gesehen richtig. Für mich ist aber ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Kommt diese politische Haltung, die du beschreibst, also dieses nach unten schauen letztlich und dieser Umgang damit, kommt der daher, weil das eine eigene Position ist oder kommt es daher, weil es politisch so geframed wird? Also weil es medial politisch so dargestellt wird, auch besonders durch konservative Medien so auch transportiert und massenförmig gemacht wird. Das ist die Frage, die ich mir tatsächlich stelle, auf die ich keine finale Antwort habe, mich falsch verstehen, aber mich würde mal interessieren, wie siehst du denn das? Ist das am Ende, ist es ein Mix aus beiden? Weil mein Gefühl ist so ein bisschen, dass dieses ganze, der ganze Umgang damit, gerade diese Art der Darstellung plus eben das, was man gerade von konservativen Medien häufig gelesen und gehört hat, auch in vielen, vielen Gesprächsrunden letztlich ja ein sehr eindeutiges Bild malt, nämlich das, was du gerade gesagt hast, der faule Empfänger von Bürgergeld, den man eigentlich nur mehr knechten könnte, so, oder ist es quasi eine wirklich eigene Position, die ohne das gewachsen ist?
Nee, also ich würde weder eine Entweder-Oder-Position vertreten können, auch den Begriff Mix finde ich da nicht richtig, weil Mix ist eine Mischung vorhandener Elemente, sondern ich glaube eher, Einstellungen, Sorgen, Befürchtungen stehen in einer fatalen Dynamik mit einer Berichterstattung, die diese Punkte dann auch noch setzt und verstärkt. Also das befruchtet sich in einer, wenn man so will, furchtbaren Dialektik gegenseitig. Und deswegen kann man nur sagen, das eine, es sind Positionen, es sind Ängste, es gibt aber auch das mediale Anfachen. Es ist Benzin ins Feuer, aber es muss schon Feuer auch da sein, damit dieses Benzin dann brennt. Und da fängt jetzt dann auch wieder, finde ich, sowohl politische als auch journalistische Verantwortung an, dass man sagt, wo können und müssen wir uns dieser negativen Dynamik, die demokratiezerstörend ist, am Ende widersetzen.
Gut, Abby.
Ich würde sagen, auch ein ganz großes Problem ist einfach, es wird ein Sündenbock gesucht für die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland. Und es ist ja auch schon generell dieses neoliberale Argument schon seit wahrscheinlich seit Ewigkeiten. Nur wer leistet, so in etwa, bringt Deutschland voran. Und in dem Moment, wo man eben so viele faule Arbeitskräfte eben in Deutschland hat, die eben nicht arbeiten, kann es hier gar nichts werden mit der Wirtschaft. Und ich glaube, deswegen wird halt auch die ganze Zeit dagegen geschossen, weil die Leute halt frustriert sind, dass es mit der Wirtschaft nicht bergauf geht. Ich glaube, wir haben seit 2023 oder wahrscheinlich Ende 2022 eine anhaltende Rezession in Deutschland. Und ich glaube einfach, dass es sich zuspitzt und es ist leider ein zu einfaches Ziel, was von zu vielen frustrierten Leuten in Deutschland eben als plausibel angesehen wird, als dass es eben nicht ausgenutzt werden könnte. Und ich glaube, das wäre, also hätten wir wirtschaftlich schönere Zeiten in Deutschland, denke ich nicht, dass es sich eben so negativ entwickelt hätte.
Gut, EN, dann gehen wir in die nächste Frage über.
Ich wollte nur ganz kurz noch anmerken, weil es, glaube ich, jetzt noch nicht gefallen ist, dass einfach auch super viele Menschen, ich glaube fast 1 Million, haben ehemals Hartz-IV-EmpfängerInnen einfach auch aufstocken. Also das ist ja auch eine ganz wichtige Komponente, dass sie einfach arbeiten, aber gar nicht genug verdienen, um sich den, ich sag mal, lebenswichtigen Unterhalt verdienen zu können. Also das fehlt mir manchmal auch in der Debatte so ein bisschen.
Ja, genau, also da kommen wir gleich nochmal zu, um die Zahlen mal konkret zu machen. Aktuell sind 2,2 Millionen. Also von den besagten Zahlen, die wir gerade haben, die aktuellen Zahlen sagen, 2,2 Millionen erhalten quasi Bürgergeld, obwohl sie nicht arbeitslos sind, sondern eine Arbeit beziehen, die aber nicht ausreicht, um über die Runden zu kommen, um es ganz deutlich zu machen. Das sind die aktuellen Zahlen. Ja, dann lasst uns, würde ich vorschlagen, also wir waren jetzt ein bisschen bei der medialen Darstellung, haben jetzt schon das Wort oft genug in den Mund genommen, die Bürgergeldempfänger. Das ist ja die Reform, die jetzt quasi noch angeschoben worden ist, die nicht komplett schon durch den Bundestag ist, aber die angedacht ist. Man will hier entsprechend an eine Reform ran, die Reform der in die Grundsicherung zu überführen, um entsprechend auch Gelder einzusparen. Von diesen besagten 5 Milliarden war mal die Rede, davon ist ja nicht mehr super viel übrig geblieben. Im Gegenteil. Was ist der Plan? Der Plan ist, die Verschärfung vor allem hochzufahren, ne? Also härtere Sanktionen, Wegfall von Karenzzeiten, gerade was die Unterkunft betrifft, geringeres Schonvermögen, also ein generell härteres Anfassen, eine Rückkehr so ein bisschen zum alten ALG II, sagen manche, altes Hartz IV ist wieder zurückgekommen. Und vielleicht, Frau Diebusch, zunächst an Sie die Frage und dann den Rest wieder, wie, also diese Reform ist noch nicht komplett durch, ist mir bewusst, aber die aktuellen Entwürfe und das, was diskutiert wurde, zeigt ja eine sehr eindeutige Richtung. Deshalb die Frage, wie schätzt ihr diese Reform ein? Ist diese Verschärfung jetzt also Sinnbild dieses Umgangs mit diesen Menschen und ein Fehlschluss? Oder gibt es tatsächlich auch Argumente, die man anführen könnte, die ja zumindest mehr Indizien dafür geben, warum die Bundesregierung den Weg aktuell geht?
Ich wollte erst mal sagen, ich glaube nicht, dass 2,2 Millionen Aufstocker sind. Sie haben eben gesagt, die arbeiten und beziehen Grundsicherung. Meines Wissens sind es so 800.000, 900.000, ein bisschen weniger. Das wäre nämlich wirklich ein sehr, sehr großer, wenn es 2,2 Millionen arbeiten, Menschen arbeiten und dann noch ergänzendes Bürgergeld beziehen. Also das nur so weit. Was jetzt die Reform betrifft, hat man ja am Anfang behauptet, dass man da unheimlich viel Geld spart. Und ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Weil letztendlich werden natürlich, es wird ein paar Leute geben, die dann eben Arbeit annehmen und vielleicht sonst keine angenommen hätten, weil sie jetzt mehr Druck vom Jobcenter kriegen. Also das wird es geben. Aber das werden nicht genug sein, um jetzt massive Einsparungen zu bringen. Also da hat man da eine Erwartung geweckt, die auf jeden Fall so nicht einlösbar ist. Denn ganz viele Menschen im Hartz IV, die haben keine entsprechende Qualifikation, haben Sprachprobleme. Sehr viele haben gesundheitliche Einschränkungen. In Deutschland ist ja auch die ganze Psychiatrie ins Bürgergeld sozusagen reingekommen, weil man bei uns, wenn man 3 Stunden am Tag arbeiten kann, irgendwas arbeiten kann, dann ist man, bekommt man Bürgergeld und jetzt nicht irgendwelche Erwerbsminderungsrenten oder so. Das heißt, die ganze heterogene Zusammensetzung der Bürgergeldempfänger, wird sich nicht so viel verändern, weil das viele Leute sind, die so gar nicht arbeiten können, mal ohne weiteres und ihren Lebensunterhalt damit ganz verdienen können. Da wird also eine Erwartung geweckt, die nicht erfüllt werden kann, von der die Bevölkerung jetzt aber, die Politiker jetzt aber auch zurückrudern. Also diese großen Tönereien am Anfang von den Einsparungen, davon habe ich jetzt erstmal nichts gehört. Es geht aber vor allen Dingen darum, eine Botschaft zu vermitteln, und zwar die, dass das Bürgergeld kein Grundeinkommen ist. Das hat man so, wo man sich mal ein bisschen gemütlich macht und ein bisschen sich selbst verwirklicht, sondern dass es eben so quasi was ist, was man nur im allergrößten Notfall bekommt. Und das hat wieder eine Stigmatisierung zur Folge, was Sie vorhin sagten. Viele schämen sich, das Bürgergeld zu bekommen, hat diese Studie von Grundsicherung gezeigt. Und das haben wir im Moment auch wieder, dass da so eine Stigmatisierung stattfindet. Und im Bürgergeld sind ja viele gesundheitlich Eingeschränkte. Das übersieht man immer. Und auch natürlich alleinerziehende Leute, die Angehörige pflegen und so weiter. Und die werden jetzt stigmatisiert als Leute, die dem Staat auf der Tasche liegen und so. Das finde ich das, was mich daran am allermeisten stört.
Also ganz kurz zu den Zahlen, haben Sie recht, diese 1,7 Millionen, die ich ja genannt habe, die Zahl ist nicht komplett falsch in dem Kontext, aber sie bezieht sich auf die Leistungsberechtigten von den besagten 4 Millionen knapp, also 800.000 ist die korrekte Zahl. Aber interessant dabei ist natürlich die Zahl derjenigen, wen betrifft es denn konkret, der von diesen total, also man tut ja mal so medial, als wenn diese Totalverweigerer eine extrem riesengroße Gruppe wäre und das zentrale Problem wäre. Und hier spricht man ja, wie Sie gerade gesagt haben, von diesen 1%, ne? Also circa 13.000 bis 16.000 Fälle ist das, was man häufig liest. Und dementsprechend gibt es hier eine sehr schöne Schlussfolgerung, die ich gefunden habe. Ich zitiere sie mal ganz kurz. Damit wird der Totalverweigerer zum Scheinriesen. Aus der Ferne vermittelt über Zeitungsartikel oder in abwertenden Urteilen über bestimmte Gruppen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten wirkt es, als wäre er vielzählig und daher eine Gefahr für die Finanzierbarkeit der Grundsicherung. Natürlich eine wahnsinnige Fehlwahrnehmung, wenn man diese Darstellung so nimmt, ne? Wie sie teilweise auch gefahren wird, was ja zur medialen Darstellung von gerade eben irgendwie passt.
Ja, aber überlegen Sie mal, wenn die Leute jetzt zum Beispiel in soziale Maßnahmen gehen, obwohl die Arbeit gar nicht machen wollen, weil sie sonst Angst haben vor einer Kürzung. Das ist, da werden Leute dann auch auf Patienten losgelassen, potenziell. Das ist auch kann keine gute Entwicklung sein. Ich habe das selber erlebt, weil ich hatte so einen Unfall und da saß ich 6 Wochen im Rollstuhl und hatte ich so Mobilitätshelfer und da waren auch 1-Euro-Jobber drunter. Und da kamen dann Leute, die gesagt haben, sie machen es eigentlich nur, weil sie es müssen. Sie wollen eigentlich gar nicht, weil ihnen sonst es gekürzt wird. Ich hatte natürlich ein komplett schlechtes Gewissen dann und habe dann gesagt, na ja, dann machen wir nur eine halbe Stunde oder so. Aber ich habe mir dann vorgestellt, wenn jetzt im großen Stil Leute, die das gar nicht wollen, die nur Angst haben vor einer Kürzung der Sozialleistungen, zum Beispiel als in die Hilfspflege gehen, das ist einfach auch keine gute Entwicklung. Also man stellt sich da immer sowas vor. Und die Arbeitgeber übrigens wollen auch keine unmotivierten Leute, die bei ihnen nur aufkreuzen, weil sie Angst haben vor einer Kürzung. Das ist gar nicht im Sinne. Also zumutbare Arbeit ablehnen ist ja gar nicht so leicht nachweisbar. Da kommen dann Leute, weil sie eben da sich vorstellen und die wollen die Arbeit gar nicht und die können sie zum Teil auch gar nicht, weil sie vielleicht ein Alkoholproblem haben oder so. Das ist keine Entwicklung, die auch von den Arbeitgebern dann so gewollt wird. Das in der Realität.
Die Frage an den Rest, wie schätzt ihr diese Reform ein? Wir haben jetzt gerade ein sehr negatives Bild gehabt. Seht ihr irgendwelche positiven Effekte oder sind es die gleichen Kritikpunkte, die wir jetzt gerade schon gesprochen haben? Wir haben noch gar nicht über die juristische Perspektive gesprochen. Die ist in dem Fall ja mal ganz interessant. Es gibt schließlich ein Bundesverfassungsgerichtsurteil dazu. Wie schätzt ihr das quasi ein? Ist das genauso problematisch zu sehen, wie wir es gerade gehört haben? Oder gibt es Gibt es noch weitere eventuell positive Punkte?
Halt, ich muss jetzt gerade mal eben, Sie haben mich jetzt zusammengefasst auf eine Art und Weise, wo ich mich nicht wiedergegeben fühle. Ich glaube, in einem Punkt hat die Reform was Gutes gebracht, weil die Leute jetzt wirklich denken, ja, jetzt geht es den Hartz-IV-Empfängern an den Kragen oder den Bürgergeldempfängern. Also da wird was suggeriert, dass da jetzt harter Druck kommt. Ich glaube aber, dass die einzelnen Sachbearbeiter in den Jobcentern so brutal gar nicht vorgehen werden, weil das zum Teil durchaus Leute sind, die sich auch mit der Klientel beschäftigen. Aber die Botschaft, dass die Regierung jetzt was macht und den sozialen Faulenzern da auf die Pelle rückt, die ist natürlich erreicht durch diese Gesetzesänderung.
Danke für die Klarstellung. Ian.
Also mir ist jetzt auch nicht unbedingt was mega riesen Positives aufgefallen, aber ich würde noch mal in einem kleinen Nebensatz die Perspektive aufmachen, wer sich denn über generell über die BürgergeldempfängerInnen aufregt. Und ich finde es einfach super spannend, aber schockierend zu beobachten, dass dass da wirklich größtenteils Menschen sind, die sich, sagen wir mal, im Gehaltssektor von 2.000 bis 3.500 netto bewegen. Wenn wir jetzt mal vergleichen, was wir an Geld, sage ich mal, nicht einnehmen ist das falsche Wort, aber sagen wir mal, akkumulieren könnten, wenn es einfach eine Vermögensteuer gäbe, also wenn wir nicht den ärmeren Menschen, und ich meine, die Schere zwischen Arm und Reich ist in den letzten Jahren ja so sehr auseinandergegangen, wie seit langem nicht, sondern den Reichen. Und es gibt sehr wenige Menschen, die einfach über zu viel von all dem Geld hier in Deutschland besitzen. Ich kann mich heute nicht gut ausdrücken. Warum nicht in den Köpfen der Menschen ankommt, dass der viel logischere Schritt wäre, nicht den Ärmeren noch mehr Steine in den Weg zu legen, sondern den Menschen, die einen Überschuss an Geld haben, dieses Geld werden sie in ihrem Leben nicht ausgeben können, so viel ist es. Das ist für mich der viel logischere Ansatz. Und dass diese Grundsatzdiskussion und diese Idee bei so vielen Menschen, die vielleicht, also Geld verdienen, was für sie zum Leben reicht. Aber eben diese Dimension, dieses, wie viel Geld so wenig Menschen besitzen, eigentlich gar nicht greifen können. Und dass das der eigentlich viel logischere Schluss wäre, dort anzusetzen.
Ja, dazu kommen wir nachher noch mal, wenn es quasi um die so ein bisschen um die Vorschläge geht, was wäre alternativ noch möglich. Vielleicht nochmal zwei Sachen als Ergänzung. Also ich habe es gerade schon mal gesagt, die juristische Perspektive ist tatsächlich auch sehr interessant, weil das Bundesverfassungsgericht ja damals zu ALG II mal ein Urteil gefällt hat. Und das Urteil ist tatsächlich deshalb interessant, weil es eigentlich mehrheitlich so gelesen wird, und zitiere gerne den Verfassungsblog dazu, dass letztlich eine komplette Sanktion, also so wie es jetzt im neuen Gesetz ja drinstehen soll, ne, nach bestimmten Regeln und Abläufen, letztlich kann man das komplett sanktionieren bis auf null nach einer bestimmten Struktur, ist äußerst schwierig. Also Verfassungsgericht hat damals gesagt, diese Grundsicherung und diese Grundidee eines menschenwürdigen Lebens gilt quasi für alle. Und damit wurde diese besagte 30%, das war damals so ein bisschen dieses maßgebende Regelbedarf, der immer erhalten bleiben muss. Und damals gab es quasi so ein bisschen im Urteil die Möglichkeit einer Totalsanktion wirklich nur, und ich zitiere jetzt mal, wenn die angebotene Tätigkeit tatsächlich zumutbar ist und ausreichend bezahlt wird, um die gesamte Existenz zu sichern. Und daraus schlussfolgern sie im Verfassungsblog zumindest, dass sie deutlich darüber schreiben, zu sagen, dass das eigentlich am Ende ein Ausschlusskriterium war, das wird nicht erreicht werden. Und die kommen deshalb zu dem Ergebnis, dass die jetzige Reform eine Rückkehr, ich zitiere mal, zu Praktiken in Kauf nimmt, deren Verfassungsmäßigkeiten das Bundesverfassungsgericht zuvor ausdrücklich problematisiert hat. So, letztlich also, wenn man so möchte, im Bereich, wo man was wieder erneuert, wo man weiß, dass man sich in einem rechtlich schwierigen Bereich befindet. Das nochmal als eine juristische Ergänzung. Und die zweite betrifft tatsächlich auch den Sinn von Sanktionen. Dazu gibt es tatsächlich auch ein paar Studien, die sich mal angeguckt haben, wie diese Sanktionen, also letztlich diese Idee, dass man fordern durch fördern, ne, dass man quasi fordern muss, damit Menschen im Prinzip überhaupt vorankommen, dass man dazu quasi zwingen muss. Und diese Studien sagen eigentlich unisono, dass diese ganzen Maßnahmen nicht erfolgreich sind. Also das Ziel dieser Arbeitsmarktintegration wird dadurch eher wird dadurch eher gestoppt, vielleicht das, was auch schon gerade angesprochen worden ist. Und man kann ziemlich klar sagen, dass es nachweislich so ist, dass es eher dazu führt, dass man Menschen längerfristig in Unsicherheit und Angst behält, in Isolation und damit genau das, was er so ein bisschen sanktionsfrei in ihren Studien auch festgestellt hat. Auch das spricht nochmal dafür, dass es zumindest schwierig ist, wenn man über diese Verschärfung spricht, in der Art und Weise jedenfalls, wie es hier umgesetzt worden ist. Hans, wie siehst du das zum Schluss zum Thema Grundsicherung, Umbau? Wie schätzt du diese Reform ein?
Ja, ich muss wieder sagen, ja, Barbara Dribusch hat recht. Diese Reform verfolgt weniger am Ende ausrechenbaren sozialen und auch finanziellen Effekt, sondern es ist eine Propagandaaktion. Es wird eine Botschaft gesendet. Es ist, wenn man freundlich sagen will, es ist Theaterdonner. Darum ist es ganz mächtig, aber es passiert nichts. Ja, die Zahl der Menschen, die dadurch, und Barbara Dribusch hat das ja gesagt, warum es zum Teil einfach nicht geht, dass Menschen, die man jetzt dahin pressen will, dass sie irgendetwas machen, zum Teil können sie es nicht, aufgrund von individueller Beschränkung dieser oder jener Art. Und zum Teil, wenn sie es denn dann machen, weil sie sagen, ja, wenn ich da nicht hingehe, dann fliege ich komplett raus. Das sind Menschen, die man nicht in Tätigkeit, vor allem nicht in sozialer Tätigkeit, gern haben möchte. Das dient wirklich vor allem dazu, dass die beiden Koalitionsparteien, sie versuchen das, was sie als eine soziale, offene soziale Flanke empfinden, zu schließen. Sie wollen vor allem rechtspopulistischen Narrativen das Wasser abgraben. Tatsächlich aber, würde ich mal sagen, bestärken sie eher da drin. Weil die AfD kann immer sagen jetzt, ja, wir haben es euch gleich gesagt, da ist dieser Missbrauch. Und das, was die da jetzt machen, das reicht noch lange nicht aus. Weil natürlich wird es dann irgendwelche neuen Lücken geben, wo man sagt, da hat jemand trotz der neuen Regelung wieder ein Schlupfloch gefunden. Das ist ein, jetzt bin ich dann militärisch, das ist ein Schuss, der nach hinten losgeht. Und gerade was die SPD angeht, also das Wort der Klingbeilisierung ist ja schon häufiger gefallen. Aber wir erleben bei Bärbel Baas eine Politikerin, die es schafft, sich praktisch täglich sowohl links als auch rechts selbst zu überholen. Wie das dazu führen kann oder soll, dass eine Partei, die eine über Jahrhundert lange Tradition als Vertreter der sozial Schwachen hat, wie die damit wieder auf die Füße kommen will, das sehe ich überhaupt nicht. Also es hat fatale Auswirkungen in mehrerlei Hinsicht. Und die behaupteten, hast du ja schon gesagt, Pierre, dass die 5 Milliarden, von denen Merz da mal rumgetönt hat, die gibt es nicht. Wenn es überhaupt Einsparungen gibt, dann sind die völlig irrelevant. Es ist, wie gesagt, propagandistischer Theaterdonner, der aber im Effekt, glaube ich, nach hinten losgeht und das, was er erreichen oder vermeiden will, tatsächlich bestärkt.
Genau, also es sind jetzt noch 69 Millionen, die eingespart werden. Ab dem Jahr 2028 kommt dazu, sind sogar Mehrausgaben. Also ab dann kehrt sich sogar noch in die Mehrausgaben. Also ist total, also finanziell gesehen totale Nebelkerze insgesamt. Genau, ein zweiter Bereich, der nach sehr von großer Diskussion war, und das hat Frau Dürbisch schon angesprochen vorhin, ist die Diskussion um die Rente. Ihr habt alle mitbekommen, dass es da eine extreme Diskussion im Bundestag gab und auch dieses Spannungsverhältnis zwischen Jung und Alt, was wir hier auch sehr gerne thematisieren, neu aufgekommen ist. Hintergrund war die Diskussion über die Verlängerung der sogenannten Haltelinie. Und am Ende ist diese Haltelinie als Begriff ja sehr oft zitiert worden, wahrscheinlich inhaltlich ein bisschen falsch, weil am Ende geht es ja um diesen Nachhaltigkeitsfaktor, der letztlich im Prinzip versuchen möchte, die Demografie in die Rentenberechnung, Rentenformel aufzunehmen. Darum geht es ja letztlich. Und die Überlegung war gewesen, wenn man so möchte, dass man diese Haltelinie 2031 quasi verlängert, diesen Faktor bis dahin aussetzt und dadurch natürlich das Rentenniveau stabilisiert, sonst wird es im Prinzip sinken. Und da gab es ganz große Diskussionen drüber, vor allen Dingen, weil die Kostenfrage natürlich drin war. Plus dessen, dass wir gerade schon von Frau Baas gesprochen haben, sie ja letztlich auch noch so einen Faktor mit reingesetzt hatte, der am Ende ja zumindest diese Formel auf Dauerhaftigkeit hinterfragen lässt. Und die Diskussion der vor allem jungen Union war ja gewesen, dass das ganz hohe Kosten verursacht und letztlich damit den Jüngeren besonders diese Kosten ja aufhalst. Jetzt ist das Ganze ganz knapp durch den Bundestag durchgegangen. Am Ende nicht so knapp wie erwartet, weil die Linke sich enthalten hat, aber auch selbst die besagte Kanzlermehrheit war da. Trotzdem die Frage an euch und vielleicht zunächst wieder an Frau Dibusch, wie würden Sie es einschätzen, ist diese Rentenreform, diese Idee, dieser erste Ansatz, die große Reform soll ja ab nächsten Jahr folgen, entsprechend über Kommission, ist das ein sinnvoller erster Schritt oder war das jetzt einfach nur so eine typische, manche interpretieren es ja als Gegenmaßnahme der SPD, weil ja ihre Verfassungsrechterin Brutus Gersdorf nicht durchgekommen ist. Wie schätzen Sie dieses Gesetz ein?
Naja, in dem Gesetz sind ja viele Sachen drin, also in dem Gesetzespaket muss man sagen, ne? Wie die Aktivrente und die Frühstartrente und so weiter. Aber was ich alles für Nebenkriegsschauplätze halte, mit hohen Mitnahmeeffekten. Und die Hauptfrage wird ja jetzt bleiben, wie es weiter mit der gesetzlichen Rente geht. Also, und die ist ja nach wie vor ungeklärt. Und was aber junge Leute oft übersehen, ist natürlich, dass alle Rentenkürzungen in die Zukunft wirken. Die Rentenreform, die wir in der Vergangenheit hatten, die Rente mit 67 wurde 2007 beschlossen, fing aber erst 2012 an zu wirken, schrittweise, und wird 2030 vollendet sein. Das heißt, Rentenreformen hatten immer die Eigenschaft, so eine Art Zeitzünder zu haben, der in die Zukunft geht. Wenn man jetzt aber eine Rentenreform macht, die in die Zukunft geht, dann muss man überlegen, das trifft ja auch die jungen Leute. Und wenn wir mal überlegen, dass im Jahre 2070 das Verhältnis von Leuten über 65 oder 67 zu denjenigen, die im Erwerbsalter sind, noch ungünstiger sein wird als heute, dann muss man sich schon überlegen, dann kann eine Rentenreform jetzt nur so ein Mix sein aus verschiedenen Maßnahmen. Das Umlageverfahren, so wie es wir kennen, ist ziemlich am Ende. Man kann das natürlich nicht abschaffen, die Leute haben ja eingezahlt, aber das wird dann sonst zum Pilotenspiel. Und das kann man, da muss man also jetzt überlegen, wie man in der Rentenreform vorgeht. Nur ich muss den jungen Leuten immer sagen, überlegt, dass alle Kürzungen bei der Renten ja in die Zukunft auch für euch reinwirken. Also wie kann man da einen Mix machen, dass es am Ende einfach dann nicht nur Verschlechterung gibt und dann haben Leute, die eben dann 2040 in Rente gehen, haben dann eben ein Renteneintrittsalter von 70 Jahren zum Beispiel. Ne? Und das ist das Schwierige jetzt und die Aufgabe, die Rentenkommission hat, da Vorschläge vorzulegen, die eben das Gefühl haben, dass jeder was dazu beiträgt. Die heutigen Rentner, die Vermögenden und Gutverdienenden und natürlich künftig dann auch, werden die Renten vielleicht nicht so hoch sein, aber es muss sie geben und auch verlässlich geben. Also es muss jeder was beitragen und das muss politisch vermittelt werden. Und das ist ja nicht einfach in einer Demokratie, wo die Politiker immer furchtbar Angst haben vor der Wut der Wähler, dass sie abgewählt werden wegen Renten. Ne? Das ist ja, wenn wir im europäischen Ausland schauen, Griechenland, Frankreich, die großen sozialen Proteste waren Rentner, die wütend waren, dass irgendwas verschlechtert wurde. Aber dieser Gerechtigkeitsmix, der alle Gruppen sozusagen mit reinbringt, der muss gefunden werden. Und das ist eine schwere Aufgabe.
JV?
Ja, ich würde dann gerne auch mal zu diesem Rentenpaket, sage ich mal, ja, das ist ein bisschen kritisieren, weil ich finde auf jeden Fall, dass es ein definitiv der falsche Weg ist, der von der Regierung jetzt gefahren wird. Dieses Rentenpaket in der Form ist einfach absolut nicht richtig, weil es meiner Meinung nach, da erinnere ich mich auch gerne an diesen einen Auftritt von Bärbel Baas zurück, das habe ich letztes Mal mitbekommen, dass sie irgendwie da aufgetreten ist vor ganz vielen, glaube ich, jüngeren Menschen auch größtenteils im Publikum und da dieses Rentenpaket verteidigt hat und dafür ausgelacht wurde vom Publikum. Also das finde ich schon sehr... Ja, fand ich sehr einprägsam und muss ich ehrlich sagen, konnte ich auch durchaus verstehen, dass sie dafür ausgelacht wurde, weil ich einfach finde, dass dieses Rentenpaket, das ist wieder einfach reine Klientelpolitik, muss man leider so sagen, weil halt vor allem die SPD ja auch größtenteils eben von älteren Menschen mittlerweile gewählt wird. Das zeigen ja alle möglichen Wahlumfragen, Statistiken. Das ist ja ganz klar, dass da kaum noch Jüngere sind, die wirklich ganz überzeugt von der SPD sind. Das wird immer weniger und die Älteren sind eigentlich die, die diese Partei eigentlich noch stützen und die sozusagen das Rückgrat dieser Partei sind. Und so ist es natürlich auch bei der CDU, aber eben auch bei der SPD, was dann auch viele oft vergessen. Und deswegen hat die SPD das gerade auch wieder zum großen Thema gemacht. Meiner Meinung nach ist es aber so, dass also es ist im Prinzip einfach gerade eine große, ja, es ist ein großer Vorteil für die Menschen, die eben aktuell sozusagen Rente beziehen oder die Menschen, die sich in diesem Alter befinden. Und es ist extrem zu Lasten der jüngeren Generation, was man leider sagen muss. Meiner Meinung nach ist dieses Rentenpaket einfach im Sinne der Generationengerechtigkeit der völlig falsche Weg, weil sozusagen wir als junge Generation schon so stark belastet werden durch alle möglichen Maßnahmen, Klimaschutz, wo überhaupt nichts für getan wird von der aktuellen Regierung, wo das komplett quasi wegignoriert wird und keine Verbesserungsmaßnahmen getätigt werden. Und genauso auch bei der Wehrpflicht, wo ja ebenso vor allem die junge Generation ja in erster Linie betroffen ist und eben kaum Ältere. Und gerade deswegen finde ich einfach, diese Belastung ist schon so stark, dass es einfach meiner Meinung nach jetzt ein großer Nachteil nochmal für die jüngere Generation wäre, wenn dieses Rentenpaket so beschlossen wird, weil es ja quasi, also langfristig, meiner Meinung nach, ich glaube trotzdem, natürlich müssen die Renten irgendwie, jeder muss irgendwie eine Chance dazu haben, eine gute Rente zu bekommen und jeder muss auch diese Möglichkeit haben und ich finde, ich will ja auch gar nicht sagen, dass die Renten jetzt irgendwie sinken sollten oder sowas. Aber es ist meiner Meinung nach so, dass es gerade nicht das Problem ist, was wir angehen sollten, um aktuell die Lage für jüngere Menschen und generell für die Gesellschaft zu verbessern, sondern es gibt ganz, ganz viele andere Stellschrauben, die wir in Gang setzen sollten, beispielsweise, was die schon angesprochen hat, die stärkere Umverteilung, also stärkere Besteuerung von Reichen etc., die eben viel zu wenig besteuert werden, was man unbedingt ändern sollte. Und das sind gerade aktuell viel hilfreichere Maßnahmen, meiner Meinung nach, die auch einfach langfristig viel stärker helfen würden als diese pauschale Rentenstabilisierung, wie sie jetzt durch die Regierung vorgeschlagen wird, weil das einfach nicht wirklich zielführend ist, meiner Meinung nach.
Aber wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, weil ich ja jetzt so viele junge Mitdiskutanten habe, auch eine Frage, die mich auch wirklich interessiert. Die Junge Union hat ja kein eigenes Rentenkonzept vorgelegt. Wollt ihr das, dass die Renten tatsächlich diese Haltelinie dann eben auf 47% schon früher sinkt und dann entsprechend, wenn man dann 2060 oder 2070 in Rente geht, das Rentenniveau entsprechend niedriger ist? Das heißt, wollen die jungen Leute tatsächlich, dass die Rente jetzt so abgesenkt wird, also von der Formel her, von der Anpassungsformel her, dass die dann auch selber in Zukunft natürlich entsprechend niedrigere Renten haben? Ist das der Wunsch? Das kann ja sein, okay, das würde ich akzeptieren, aber dazu hört man wenig. Wie sieht's denn da aus?
JV, willst du nochmal reagieren? Also du warst
ja
gerade der Letzte, der...
Ja, würde ich vielleicht nochmal kurz was dazu sagen. Also natürlich ist, also ich würde nicht sagen, dass es abgesenkt, dass es wirklich so abgesenkt wird, ist nicht das Ziel, was wir haben sollten. Also es sollte trotzdem eine stabile Rente geben, auch für uns, sage ich mal, später. Also es ist durchaus mir auch nicht unwichtig, dass ich natürlich eine gute Rente habe, ist ja völlig klar. Aber ich finde einfach, das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob diese Maßnahmen, die jetzt die aktuelle Regierung treffen würde, ob das wirklich eine langfristige, so eine gute langfristige Wirkung hätte, weil es kann sich natürlich alles dann nochmal ändern mit irgendwelchen kommenden Regierungen etc. und die Lage kann dann nochmal ganz anders aussehen. Bis ich in Rente komme, das sind noch 50 Jahre ungefähr. Also das ist schon noch eine ganze Zeit. Natürlich denke ich auch nicht nur an mich, sondern auch an andere, aber es ist trotzdem so, dass ich glaube, aktuell haben wir deutlich wichtigere Maßnahmen, gerade auch um die sozialen Ungleichheiten zu bekämpfen, als irgendwie diese pauschale Rentnerbevorzugung hier zu machen. Und das finde ich halt einfach dieser Weg, dass man pauschal diese Rente jetzt schon stabilisiert, ist wenig zielführend, weil sich das alles noch ändern kann in der Zukunft und das keineswegs sicher ist, dass es dann trotzdem so bleibt, auch wenn die jetzige Regierung irgendwie sowas beschließen würde.
Tim?
Ich finde ehrlich gesagt, also erstmal hört man mich? Sehr ja. Gut. Ich finde ehrlich gesagt, JV hat recht. Also bei mir sieht es ähnlich aus. Ich werde, oder nach aktuellen Standards würde ich voraussichtlich irgendwann zwischen 2070 und 2080 in Rente gehen. Realistisch gesehen glaube ich nicht daran, dass ich je in Rente gehen werde. Und ich denke, es geht vielen in meiner Generation so. Also ich habe mit vielen Leuten schon darüber gesprochen, über dieses Thema gesprochen. Und die meisten machen sich nicht sonderlich Hoffnung und die meisten haben auch kein Vertrauen in den Staat, was das angeht. Und da entdecken wir ein großes Problem. Das Vertrauen in den Staat schwindet. Das Vertrauen in die Demokratie schwindet potenziell. Also was meines Erachtens nach, was dieses Rentenpaket zum jetzigen Zeitpunkt besonders fördert, ist eine weitere Spaltung der Gesellschaft entlang der Linie Jünger und Älter. Und das ist eine sehr gefährliche Tendenz, wie ich finde. Denn ich glaube, was dieses, ja, es möchte reingegrätscht werden, nur zu.
Ich glaube, danach.
Ich wollte eigentlich dich ausreden lassen. Ich wollte, okay, dann kann ich es auch jetzt machen. Es ist ein Satz nur zu, was du gerade gesagt hast. Ich denke persönlich, ich kann ja nur für mich selber sprechen, auch nicht sehr oft daran, wann ich in Rente gehe, weil ich einfach mir denke, gut, 2070, 2080, wie viel Grad wärmer ist unsere Erde da, werden wir da alle noch hier leben können? Also ich weiß jetzt, dass nicht alle in meiner Altersgruppe diesen Gedanken teilen, aber ich fokussiere mich eher darauf, was in den nächsten 10 Jahren passiert. Und naja, also ich meine, der Klimawandel macht schon sein Übriges.
Und genau das ist meine Rede. Das sehe ich 100% genauso. Also gehe ich komplett mit d'accord. Weil die aktuellen Probleme, vor denen wir stehen, lassen erwarten, dass es vielleicht kein in 50, 60 Jahren mehr gibt. Und das ist vielleicht eine sehr pessimistische Ausdrucksweise, aber es ist nun mal die Sicht, die ich da mit EN, auf die ich da mit EN übereinkomme. Und im Angesicht dessen, ich kenne auch so viele Leute in unserem Alter, die sich jetzt schon Gedanken machen, die sich selbst irgendwie ein Vermögen aufbauen können, dass sie nicht darauf angewiesen sind, dass der Staat ihnen irgendwie Rente bereitstellt. Weil die gar kein Vertrauen haben. Die glauben nicht dran. Selbst meine Eltern haben schon vor 5 Jahren oder so, habe ich mich zurückerinnert und die haben zu mir gesagt, naja, wann wir in Rente gehen werden, das steht ja in den Sternen, da glauben wir nicht so richtig dran. Und das sind meine Eltern. Also die sind noch mal ein gutes Stück älter als ich. Und ich finde, diese Diskussion, wie sie jetzt geführt wird, lenkt von den tatsächlichen viel, viel dringenderen Problemen meines Erachtens nach ab. Und natürlich haben wir keine perfekte Lösung dafür bereit. Es gibt wahrscheinlich keine perfekte Lösung, weil das zugrunde liegende System des Generationenvertrags, der schon das in Anführungsstrichen Problem bereitstellt und die Grundlage dafür bietet. Aber trotzdem denke ich, dass die aktuelle Herangehensweise daran und wie damit umgegangen wird, einfach nur also ein Schlag ins Gesicht unserer Generation ist. Wenn selbst die junge Union sich aufregt. Also, was soll ich denn dazu noch sagen?
Ich glaube auch, ein weiterer Punkt, warum es unfassbar viel Frust auch in unserer Generation ist oder gibt, liegt halt ja auch einfach auf jeden Fall, es ist halt einfach nur dasselbe wie in den letzten 10 Jahren. Es wird halt immer weiter aufgeschoben. Es wird halt das Rentenniveau so in etwa stabilisiert, obwohl es in den nächsten 5 Jahren mit der nächsten Regierung weiter sinken wird, höchstwahrscheinlich. Es fehlt halt tatsächlich mal Reform und nicht einfach nur, jeder kriegt weniger Geld. Weswegen wir halt auch einfach keine Zukunft wahrscheinlich in diesem System sehen. Also ich glaube, die tatsächliche Lösung des Problems wird es wahrscheinlich, wenn überhaupt, erst in den nächsten Jahrzehnten geben und nicht, definitiv nicht unter Friedrich Merz als Bundeskanzler.
Ja, volle Zustimmung zu meinen VorrednerInnen. Bin ich total dabei, vor allem weil ja meistens diejenigen, die es dann betrifft oder wir, die uns jetzt drüber unterhalten, teilweise noch gar nicht die durften die Bundesregierung ja noch gar nicht wählen, so. Und deshalb finde ich das zum einen immer ein bisschen schwierig und meine Initialen NL breche ich jetzt mal runter auf nur Leben, weil, wie zum Beispiel N auch gesagt hat, viele Sachen, auf die man sich vielleicht vorher konzentrieren möchte. Und deshalb finde ich zum Beispiel auch diese Aussage immer sehr, sehr schwierig. Ja, das mache ich irgendwann später und dazu lasse ich mir noch Zeit und kann man jetzt sicherlich irgendwann noch machen. Und da bin ich ein großer Verfechter von und mache gerne die Dinge sofort. Und wenn mir das möglich ist, das dann auch schnell, weil man nie weiß, was noch passiert und was noch kommen kann. Ne? Weil, wie man so schön sagt, das Kinderlied von Rolf Zuckowski, immer wieder kommt ein neuer Frühling, immer wieder kommt ein neuer März. Von daher, wir wissen nicht, was noch passiert. Und deshalb, ja, mal schauen.
Das hätte fast ein schöner Titel sein können, wenn die Folge nicht schon einen Titel hätte. Immer wieder kommt ein neuer März. Traumhaft.
Wobei ich ja die, ich weiß gar nicht, wie viel die Strophe viel passender finde, still und leise hat die Meise sich ein neues Nest gebaut.
Ja, gut, das, okay, Hans.
Ja, ich bin ja der Einzige in der Runde, der sozusagen von jenseits der Rentnerschwelle redet. Ich kann das völlig nachvollziehen und es stimmt, wenn ihr sagt, jüngere Generation, wenn wir jetzt für die nächsten 10, 20 Jahre unseres Berufslebens einen wachsenden Anteil unserer Einkommen einfach darüber schieben sollen, damit die Überversorgung der alten Säcke noch weiter anhält, dass einem das nicht schmeckt, völlig klar. Aber auch hier wieder hat Barbara Drehbusch natürlich völlig recht, wenn sie sagt, die Jungen von heute sind die Rentner von übermorgen. Also wer jetzt sozusagen sagt, wir brauchen bestimmte Bestands- oder Mindestgrenzen im Rentenniveau nicht, der beschließt damit oder befördert damit seine eigene Altersarmut. Das ist unausweichlich. So, jetzt kann man sagen, übermorgen interessiert mich nicht. Mich interessiert nur das heute oder morgen. Würde ich für politisch und auch individuell nicht für empfehlenswert halten. Meine harte These wäre, jegliches mit der Axt rangehen an ein Mindestrentenniveau ist verbindlich beschlossene Altersarmut für einen wahnsinnig und immer größer werdenden Teil der Bevölkerung. Das Ergebnis dürfte sein, dass wir, es wurde eben über Spaltung in der Bevölkerung gesprochen, ich kann mir keine größere Spaltung in einer Gesellschaft vorstellen, als die, dass ein Drittel der Gesellschaft in Armut lebt und zwei Drittel der Gesellschaft sagen würden, interessiert mich alles nicht, die sind ja selber schuld. Das ist eine Perspektive, die, wie ich finde, nicht sein darf. Das bedeutet für mich in der Tat, das bisherige Rentensystem, die Umlage, der Generationenvertrag, der ist am Ende, das wird es nicht mehr geben. Was es aber geben muss, ist, dass eine Gesellschaft als Gesellschaft sorgt für diejenigen Mitglieder der Gesellschaft, die nicht für sich selber sorgen können. Und das sind auf der einen Seite die ganz Jungen und es sind auf der anderen Seite die ganz Alten. Wer nämlich sagt, scheiß drauf, was mit den Rentnern wird, der sagt im gleichen Atemzug eigentlich auch, scheiß drauf, was mit den Kindern wird. Weil beides sind Leistungen einer Gesellschaft für die Teile der Gesellschaft, die nicht aus sich selbst heraus alleine für sich sorgen kann. Das heißt, was wir brauchen, und da ist diese jetzige Rentenreform, die hat da null Bedeutung. Da wird jetzt spannend, mit welchem Vorschlag kommt diese Kommission dann um die Ecke im nächsten Jahr. Das darf dann auch kein Reformchen sein, sondern das muss wirklich ein fundamentaler Ansatz sein. Wie sorgt diese Gesellschaft dafür, dass ein größer werdender Anteil von Menschen im Alter nicht vor die Hunde geht? Ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber es ist unausweichlich, wenn man nicht will, dass die Gesellschaft tatsächlich da in einer wahnsinnigen Spaltung kollabiert. Letzter Punkt, ich war ja dabei in der Bundespressekonferenz, als der Beschluss dann vorgetragen wurde und das Paket. So, da ist eine, und das klang hier auch an, da sind wahnsinnige Hoffnungen an kapitalgedeckte Altersrenten. Wenn es eine Sache gibt, auf die ich überhaupt nicht trauen würde, ist, dass diese Form des renditeerwirtschaftenden Kapitalismus, darauf baut das ja auf, wie wir es heute haben, dass die in 10, 20, 30 Jahren noch gilt. Wir hatten im Jahr 2008 eine Bankenkrise, da sind Vermögen vernichtet worden und auch solche, die eigentlich für Alterssicherung gedacht waren, in einem Ausmaß, das ist nur dem Betroffenen klar, allgemein aber nicht. Also zu sagen, die Umlagefinanzierung finanziert nicht, das ist richtig. Und deswegen setzen wir jetzt auf die kapitalgedeckte Alterssicherung, wo jeder sein eigenes Vermögen aufbaut. Das halte ich für ein unglaubliches Harakiri.
Term, willst du noch reagieren zum Schluss?
Du wärst ja gern, weil genau das passiert doch gerade. Also wenn ich mir anhöre, was die Leute, also meine Freunde, was die Leute um mich herum sagen, genau diese Gedanken machen sich die jungen Leute, weil sie nicht darauf vertrauen. Weil was ist denn in 50 Jahren? Also was wird dieses Rentensystem wirklich dann noch in der Form bestehen?
Nein.
Das genau. Genau. Und selbst, also dieser Beschluss, der jetzt gefasst wird, da stimme ich vollkommen zu. Der hat eigentlich nichts zu sagen und es ist wirklich die große Frage, was nächstes Jahr dann, welche Idee dann nächstes Jahr aufkommt. Aber diese Idee sollte bitte, bitte gut sein und hoffentlich so orientiert, dass sie irgendwie mit der jungen Generation, aka meiner Generation, vereinbar ist. Also natürlich wird eine Mehrbelastung auf uns zukommen, gar keine Frage, denn man kann, also die Aussage, der Generationenvertrag, der ist nicht mehr tragbar und den wird es nicht mehr geben, das geht nicht, weil der Generationenvertrag hat begonnen und er wird ja in der Form irgendwie weitergeführt, weil letztlich muss ja die Rente der älteren Leute bezahlt werden, auch wenn das System jetzt geändert wird. Also in der Form ist es ja immer noch irgendwie ein Generationenvertrag. Und ich finde, daher ist es naheliegend, dass am Ende sicherlich wir mehr zu zahlen haben. Aber ich weiß nicht, ich werde irgendwie mit dem Gedanken nicht warm, dass eben weil es so weit in der Zukunft liegt, dass ich wirklich was davon haben werde, beziehungsweise dass die anderen Leute meines Alters, mit denen ich gerade hier diesen Podcast aufnehme, irgendwas davon haben werden. Und deswegen glaube ich einfach, dass dieses Vertrauen darauf so unfassbar gering ist, zumindest in meiner Generation, dass mir das wirklich Sorgen macht und ich deswegen wirklich hoffe, dass der Ansatz und das Handling, wie die aktuelle Regierung damit umgeht, wesentlich vorsichtiger wird, auch in der Art und Weise, wie man mit unserer Generation umgeht, weil wir eben, ja, weil wir auch nichts machen können, weil wir ja nicht die Hauptwählergruppe sind, weil wir ja nur ein kleiner Teil der Gesellschaft sind.
Ja, schwieriges Feld, welche Reformvorschläge man dafür hat. Bin ich auch sehr gespannt, was aus dieser Kommission dann rauskommt. Ich bin nicht ganz so kritisch, was das Kapitalgedeckte betrifft. Klar, wenn man es pur dem Kapitalmarkt überlässt, ist es schwierig. Wenn man es staatlich gesteuert so ein bisschen macht, um den Sozialstaat so ein bisschen skandinavisches Modell stärker auf Steuerfinanzierung umbaut, dann gibt es schon Möglichkeiten. Aber das geht natürlich nur, wenn man Kosten umverteilt und dann reden wir über andere Reformvorschläge. Frau Diebusch, wir haben schon lange über die Zeit beansprucht. Vielleicht die Schlussfrage an Sie. Wenn man Sie jetzt in diese Kommission berufen würde und von Ihnen hören würde, Mensch, machen Sie uns doch mal einen Vorschlag, wie können wir diese Rentenproblematik anfassen? Was wäre der Vorschlag, den Sie dieser Kommission geben würden? Sie müssen sich nur wieder kurz entmuten, damit wir Sie auch hören können.
Ich würde einen Mix aus Vorschlägen machen. Also ich denke mir, eine Anhebung des Renteneintrittsalters wird wahrscheinlich unumgänglich sein. Man muss aber überlegen, wie man Leute aus sehr belasteten Tätigkeiten dann doch früher in die Rente kommen lässt. Ich denke, man wird auch die Rentner jetzt werden ein Opfer bringen müssen. Vielleicht wird man die Steigerung der Rente an die Inflation anpassen und nicht mehr an die Nettolohnentwicklung. Und es wird aber auch eine Demografiereserve nötig werden aus Steuermitteln. Also man muss aus Steuermitteln was beitragen. Und ich bin natürlich auch für eine Vermögenssteuer und Anhebung der Erbschaftssteuer, also eine Steuern für Leute, die eben da mehr Geld haben, immer dafür gewesen, als ein Element. Also ich würde in der Kommission sagen, es muss ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen geben, um eine Akzeptanz einer Rentenreform zu erreichen. Es kann nicht sein, dass die Leute am Ende das Gefühl haben, sie werden die Altersarmutsrisiken steigen. Und ja, bei der kapitalgedeckten Rente bin ich mit Herrn Jessen so ein bisschen da. Ich bin auch dafür, man kann da Elemente einführen, aber man kann da nicht schnell große Effekte erzielen. Das glaube ich nicht. Also ich würde für eine Kombination von Verfahren oder von Ideen votieren. Punkt.
Naja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ist bestimmt doch nochmal ein Punkt, den man in einer späteren Folge hier nochmal besprechen könnte, wenn bis dahin die Reform auf jeden Fall dafür da ist. Ja, Frau Diebusch, wir danken Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit, dass Sie mit uns heute auf diesen sozialpolitischen Schwerpunkt 2025 geschaut haben.
Jo. Ja, tschüss. War für mich auch interessant, mal zu hören, wie die Meinung der anderen ist und der Jungen. Ich kenne natürlich auch Junge, aber mal so mehrere zu hören, das war interessant. Also guten Abend noch.
Dankeschön. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Genau, damit haben wir diesen kleinen Schwerpunkt abgearbeitet. Wie gesagt, der zweite bleibt so ein bisschen offen. Vielleicht kriegen wir den gleich noch umgesetzt. Denn wie es gute Tradition ist, gehen wir im Jahresrückblick immer auf so einen kleinen persönlichen Rückblick. Und der ist jetzt nicht unbedingt apolitisch. Hier ist sowieso nichts apolitisch in diesem Podcast. Aber besonders ist die Überlegung, so ein bisschen persönliche mit allgemeinen Wahrnehmungen des Jahres zu verteilen. Und wie immer moderiere ich das nicht, sondern wie es gute Tradition ist, macht das jemand anders aus unserer Gruppe. Und wie es auch gute Tradition ist, wird er immer musikalisch eingeleitet und dementsprechend leite ich kurz über mit dem, keine Ahnung, Rundfunk-Tanzorchester Werder an der Havel, keine Ahnung, mir ist nichts eingefallen, um die kurzen Überleitung zu dem persönlichen, individuellen Jahresrückblick. Ja, ich habe das geklaut. Letztes Mal hat jemand schon geschrieben, ja, das ist aus Wer steht mir die Show? Ja, ich habe es daher genommen, ich bin ehrlich. Ist egal, irgendwoher muss es ja kommen. Heute unseren Jahresrückblick moderieren wird NL. Lieber NL, du hast das Wort.
Ja, vielen lieben Dank, ich freue mich sehr. Und ihr seid herzlich dazu eingeladen, mir die Show zu stehen. Denn ich möchte keinen Monolog halten und deshalb habe ich verschiedene Fragen vorbereitet, die ich euch gerne stellen möchte. Und wir beginnen mit der ersten Frage, die da lautet: Welche Person inspirierte euch in diesem Jahr besonders positiv oder negativ? Und ich würde vorschlagen, ihr dürft beginnen, meldet euch gerne oder nehmt euch selbst dran und dann mache ich jeweils nochmal den Abschluss und würde auch etwas dazu sagen. Wer möchte denn anfangen?
Immer TM, ja. Der will immer anfangen. Das ist
immer TM. Na, dann
das gute, bitte. Das ist gute Tradition. Schon, ja. Wenn er schon zu spät kommt, muss er jetzt anfangen. Los.
Wozu? Okay, ich habe auch eine sehr gute Antwort darauf. Also es ist keine Person des öffentlichen Lebens oder so. Ich würde es auch nicht auf eine Einzelperson beschränken. Aber der Grund, warum ich zu spät gekommen bin heute, war eine Veranstaltung von der Schule, an der ich aktuell arbeite. Und die Kinder dort, die sind sehr inspirierend. Und das aus einem ganz, ganz simplen Grund. Weil sie glücklich sind, weil sie Freude, wirklich wahrhaftige innere Freude an dem haben, was sie tun. Eine tolle Zeit miteinander genießen, eine noch unbeschwerte Zeit, das ist eine Grundschule. Und das ist so wundervoll zu beobachten und es springt so auf mich über. Es gibt eigentlich nichts Schöneres auf der Welt. Und ja, ich glaube, deswegen würde ich die als meine sehr inspirierenden Personen nehmen, weil es einfach fantastisch ist. Diese Freude an den kleinen Dingen im Leben, dieses unbändigbare Glück, das ist wirklich zauberhaft. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Zauberhaft und ein bisschen magisch.
Möchtest du vielleicht auch noch mit uns teilen, wer dich überhaupt nicht inspiriert hat, mal um die Gegenseite aufzuzeigen? Gibt es da vielleicht noch jemanden, der dir besonders auffällt?
Würde ich nicht sagen. Ich finde, naja, es gibt, glaube ich, viele Menschen, die mich nicht inspirieren, aber es ist jetzt nicht so dramatisch,
gegen die du besonders ankommen musstest, um dich auszudrücken.
Ja, es ist, ich komme eigentlich mit den meisten Menschen in meinem Umfeld sehr gut klar und deswegen würde ich da niemanden in die Pfanne hauen wollen oder ähnliches, sondern ich habe das große Glück, mit einem sehr angenehmen Umfeld und sehr angenehmen Menschen um mich herum gesegnet zu sein.
Dankeschön, dann fühlen wir uns auch gesegnet. Und ich segne jetzt das Mikrofon von RB, dass er uns auch seine Antwort auf die Frage präsentieren kann.
Ich muss sagen, bei mir ist es tatsächlich auch ein bisschen ähnlich zu TM. Ich muss sagen, mich inspirieren unfassbar viele Leute in meinem neuen Umfeld, also in meinem Studium. Also ich habe das Glück, dass ich in einem dualen Studium bin und noch besser, dass es einige Leute gibt, die eben Aufsteiger sind. Ja, ich bin im öffentlichen Dienst. Ja, ich bin jetzt tatsächlich Beamter, wenn auch erst auf Widerruf. Aber ich muss sagen, mich inspirieren insbesondere die Leute, die eben dasselbe machen wie ich, aber trotzdem schon viel mehr Lebenserfahrung haben und auch viel mehr Plan haben, was dann tatsächlich eigentlich auf uns zukommt nach dem Studium. Und generell sind dort auch einfach tolle Charakter mit dabei, mit denen ich wirklich super zurechtkomme. Und das hat mich wirklich inspiriert. Und vielleicht anekdotisch, wer mich nicht so inspiriert hat dieses Jahr, war in der Einführungswoche für dieses schöne Studium wurden wir am ersten Tag für 2 Stunden unbeaufsichtigt gelassen, wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob das ein bisschen an einer Inkompetenz gelegen hat oder als strategischer Schachzug, damit wir uns besser kennenlernen direkt. Aber ja, das hat mich vielleicht nicht inspiriert. Und ich möchte dazu sagen, selbst eine Inspiration aus einer negativen Sache ist am Ende des Tages auch eine Inspiration. Deswegen könnte man wahrscheinlich hier auch super gut Leute anbringen wie Friedrich Merz, unseren neuen Bundeskanzler, der sehr viele Leute dazu inspiriert hat, eben gegen seine Aussagen anzuhalten.
Tja, danke, Abby. Dann lassen wir demnächst TM einfliegen, der dann ähnlich wie in der Grundschule auch nochmal einen Blick auf euch werfen kann, wenn ihr das möchtet. Erstmal ist Herr Kavisch dran.
Ja, also ich habe die Frage tatsächlich jetzt mal pur politisch betrachtet. Und ich habe als Person des Jahres für mich politisch den Harvard-Präsidenten Garber genommen. Vielleicht zum Kontext, damit alle mitbekommen, dass in den USA Trump ja eine Kampagne gegen Wokeness gefahren ist. Und den Begriff benutzt er jetzt selber. Ich zitiere ihn jetzt einfach nur, ne? Er hat Fördergelder in Milliardenhöhe eingespart oder nicht mehr freigegeben und letztlich immer unter dem Plädoyer, ja, die Universitäten machen zu wenig gegen Antisemitismus. Wir wissen alle, dass das ja im Prinzip nur ein Deckmantel war, ne, um Forschung zu beenden. Und die Harvard-Universität war in dem Fall ja widerstandsfähig. Sie haben diese 2,2 Milliarden geschluckt, sicherlich auch unter dem Kontext, dass sie reiche Gönner haben, ne, und dadurch das auch irgendwie leichter stemmen können. Trotzdem ist es für mich so ein bisschen sinnbildlich, weil genug Universitäten, auch Columbia zum Beispiel, eingeknickt ist. Und wenn man dann die J.D. Vance-Aussage im Kopf hat, wir müssen ernsthaft aggressiv die Universität in diesem Land angreifen, dann weiß man, wo der Plan eigentlich herkommt. Und das ist ja so ein bisschen auch so ein Playbook für Europa dann und für mögliche rechtspopulistische Bestrebungen auch in Deutschland. Und insofern finde ich diesen Ansatz und diese Stärke gut und dieser Widerstand gut. Und zu was das führen kann, haben wir ja auch zum Beispiel in New York gesehen. Und die negative Person tatsächlich ist keine Person an sich, sondern eher ein Sinnbild, ich habe Justitia genommen, aus gutem Grund, also wer Justitia dieses Bild vor Augen hat, quasi diesen Ausgleich machen soll, ne, entsprechend vor Gericht. Und ich finde, dieses Jahr hat bewiesen, wie stark Rechtsstaatlichkeit auch durch die Demokratiedämmerung weltweit irgendwie im Wanken ist. Nicht nur die USA ist da sinnbildlich, wo sich an Gerichtsverfahren nicht mehr gehalten wird, auch in Deutschland, wir haben darüber hier gesprochen, ne, das Urteil zum Thema Migration, was dann einfach völlig ignoriert worden ist, denkt auch an den aktuellen Fall in Venezuela, wo letztlich Donald Trump einfach sich hinstellt und sagt, naja, wir schießen halt Menschen ab, können wir ja ruhig machen, stört ja niemanden so, sind ja alles schlimme Menschen, so, wo man ja nachweislich weiß, teilweise sind das irgendwelche Fischerboote, die sie da mit Drohnen bekämpfen. Und wenn wir auch hier, drüber haben sie es ja auch gesprochen, über den Fall Nahost sprechen und den Umgang mit dem Völkerrecht dort durch, vor allem durch Israel, dann kann man auch da die Frage stellen, wie geht man mit rechtsstaatlichen Gedanken um? Und nicht ohne Grund macht man sich in vielen ostdeutschen Bundesländern gerade Gedanken, wie man die Verfassungsgerichte mehr schützen kann. So, dementsprechend Justitia ist das, was für mich am meisten im Wanken ist und machen wir uns nichts vor, wenn die Rechtsstaatlichkeit fällt in Demokratien, dann ist es relativ schnell, dass auch eine ganze Demokratie irgendwie fällt und das war, ja, 2025 war aus meiner Sicht für Justitia ein schlechtes Jahr.
Tja, IN ist als Nächste dran. Dein Hund hat dir heute schon auf der Kamera mehrmals tief in die Augen geschaut. Ist vielleicht dein Hund inspirierend zu Hause, vielleicht auch als Ruhepol für dich oder wie sieht das aus?
Ich möchte eine Challenge aussprechen. Und zwar zieht doch mal in den dritten Stock, wenn ihr euch das Bein brecht und einen Hund habt und einen berufstätigen Freund. Nein, also im Zuge meines turbulenten Jahres war es tatsächlich echt auch eine Herausforderung mit Haustier und Pipapo, aber ich habe ein sehr tolles Umfeld, das mich da sehr gut aufgefangen hat. So inspirierend ich meinen Hund finde und die Antworten meiner Mitflüsterer, muss ich ja nicht gendern, wollte ich doch mal die Perspektive des Fußballs aufmachen, die mir gerade so ein bisschen fehlt. Mich hat dieses Jahr die allgemein die Fanszene im Fußball sehr inspiriert. Das ging von dem Tod von Diogo Jota, wo wirklich die ganze europäische Fußballwelt den Atem angehalten hat und was für mich auch immer noch so ein bisschen irgendwie Nachwellen hat, über ja den Boykott von der Bayern-Ultra-Fanszene gegen Jerome Boateng, wo man wahrscheinlich auch eine ganze Folge drüber diskutieren könnte. Und endete jetzt in den massiven Fanprotesten gegen die Innenministerkonferenz, beziehungsweise was dort besprochen wurde, die ja wirklich dafür gesorgt hat, dass die verfeindetsten Fan-Ultras gemeinsam in Leipzig auf die Straße gegangen sind. Dass das so kollektiv einfach ein Zeichen gesetzt hat, fand ich sehr inspirierend. Und da muss ich ja nicht auch noch auf die politische Ebene gehen.
Nein, vielen Dank für diesen tollen Beitrag. Und JV hat dann das Wort.
Jetzt mir ganz kurz gespannt. Eine kleine Ergänzung, wenn ich darf bitte. An der Stelle. Dann würde mich mal interessieren, wenn wir das vielleicht nochmal hinkriegen. Vielleicht wäre es an der Stelle auch mal interessant, über Polizeigewalt zu sprechen und Umgang der Polizei. Wenn wir schon über Fans gerade geredet haben. Letztes Spiel Köln gegen Leverkusen, dass da Kölner Fans sich im Prinzip komplett nackt entkleiden mussten und deshalb die Fans hier entsprechend sich verändert haben. Was mit Fußballfans gemacht wurde teilweise, weil man die ja so als die Schuldigen und die schlimmsten Menschen der Welt hinstellt, teilweise auch medial, ist ein riesen Problematik und darüber wird in Deutschland ehrlich gesagt viel zu wenig berichtet, weil es vielleicht auch nicht die Gruppe ist, die von Interesse ist. Deshalb volle Zustimmung zu deinem Gedanken. Sorry,
Nate. Sehr schön. Alles gut. Nein, alles gut. JV, bitte.
Ja, ich musste ehrlicherweise wirklich lange überlegen bei dieser Frage, weil mir einzelne Personen da gar nicht so leicht gefallen sind, die mir wirklich inspiriert haben. Ich würde es aber auch ein bisschen beziehen und so ein bisschen nicht politisch, sondern privat tatsächlich auf die Musikszene so ein bisschen, beziehungsweise es war so, dass ich dieses Jahr, also war wirklich von, ich war dieses Jahr auf sehr vielen Konzerten, auf allen möglichen Konzerten in Berlin größtenteils von irgendwelchen deutschen Rappern. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch sich davon identifizieren können oder damit identifizieren können, aber ich persönlich finde das eine sehr gute Musikrichtung und bin da ehrlicherweise auch großer Fan von vielen Künstlern, sage ich mal. Und da muss ich ehrlich sagen, hat mich auch so ein bisschen einfach diese Fangemeinschaft inspiriert. Also diese ganzen Fans, zum Beispiel war ich in Berlin im Sommer gewesen, es war ziemlich schön, irgendwie Anfang der Sommerferien, in einer Waldbühne bei Chiagu auf dem Konzert. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, fand ich gerade die Fans wirklich sehr inspirierend, weil ich ja irgendwie... Also ich war mit einem Kumpel da, mit einem sehr guten Freund und ich finde, da hat man sich einfach irgendwie schnell mit ganz vielen Leuten irgendwie angefreundet, die da so um einen rum saßen und irgendwie, mit denen man dann irgendwie ins Gespräch gekommen ist, weil die da gerade auch irgendwie in der Nähe waren und dann ist man irgendwie ins Gespräch gekommen. Und ich muss sagen, diese ganzen Leute, die da waren, waren mir wirklich alle unfassbar sympathisch, zumindest die ich da irgendwie kennengelernt habe und ich habe tatsächlich dann auch ein paar neue Leute sogar kennengelernt, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil das wirklich unfassbar nette Menschen waren und irgendwie einfach, man hat so ein gemeinsames Interesse und irgendwie fand ich das wirklich schön zu sehen, dass man da so schnell irgendwie auf einer Wellenlänge sein kann und irgendwie sich gut verstehen kann, auch wenn das quasi wildfremde Menschen sozusagen sind. Und da diese ganze Fangemeinschaft irgendwie in dieser ganzen Szene hat mich dann doch ziemlich inspiriert, weil es einfach in diesem Jahr, wo es auch sehr viele negative Erlebnisse gab, oder jetzt bei mir jetzt nicht so krass, aber insgesamt schon deutlich eher ein turbulentes Jahr war, sag ich mal, da war das, finde ich, ganz schön zu sehen, dass man irgendwie so diesen Zusammenhalt gespürt hat. Und ja, vielleicht analog dazu, negativ, was mich negativ inspiriert hat, Ja, würde ich jetzt vielleicht doch dann politisch beziehen, weil negativ fällt mir da politisch einfach sehr viel ein. Würde ich wahrscheinlich sagen, vermutlich Netanyahu, weil ich ehrlich sagen muss, dass es eine der Personen war, die mich wirklich das Jahr über am meisten beschäftigt hat und am meisten aufgeregt hat in so gut wie allem, was er dieses Jahr gemacht hat. Und weil es da einfach wirklich so immense Völkerbrüche und so immense Willkür und Gewalt gab, was ich einfach wirklich traurig fand, weil das halt in unserer Welt heutzutage sowieso schon viel zu viel der Fall ist. Und da hat Netanyahu auch seinen guten Beitrag dazu geleistet, dass das noch schlimmer geworden ist. Deswegen würde ich den auf jeden Fall da als deutlich negativ inspirierende Persönlichkeit nennen.
Ja, danke auch für dieses Beispiel von mal etwas besserer Fankultur. EN möchte noch ganz kurz was hinzufügen.
Ich wollte nur sagen, ich wünschte, alle HörerInnen hätten gerade Hans Gesicht sehen können, als JV seine letzte Bemerkung gemacht hat. Ich glaube, das war pure Zustimmung. Ja, das wollte ich nur anmerken.
Ja, apropos Fans. Ich bin großer Fan von Hans und deshalb darfst du jetzt natürlich auch noch mal zu Wort kommen. Ich freue mich auf deinen Beitrag. Oh, danke
schön. Ja, absolut uninspirierend fand ich Elon Musk. Ist schon erstaunlich, dass es Menschen gibt, neben denen Trump auf einmal fast wie ein Linksliberaler aussieht. Und mein Held des Jahres ist Ahmed Al-Ahmed.
Kannst du es kurz begründen?
Wer jetzt nicht weiß, wer das ist. Ahmed Al-Ahmed ist ein Gemüsehändler aus Sydney, ein Muslim, der ursprünglich in Syrien geboren war und der bei dem Chanukka-Attentat unter Einsatz seines eigenen Lebens einen der beiden Attentäter entwaffnet hat und dadurch viele Menschenleben gerettet hat. Und zu den Treppenwitzen, wenn man so will, traurigen Treppenwitzen der Geschichte gehört, dass, wenn ich das richtig verfolgt habe, Netanyahu zunächst sagte, ja, das sei ein Jude gewesen, der den Attentäter entwaffnet hatte. Und als sich dann rausstellte, dass es eben kein Jude, sondern ein Muslim war, gab es keine Korrektur aus Israel dazu.
Ach je, ja, das habe ich auch mitbekommen und erinnert mich ein ganz bisschen an das Musical Cabaret, wo nämlich der Obsthändler Herr Schröder auch mit der Fräulein Schneider zu kämpfen hat und am Ende schaffen sie es doch ein bisschen die Bedrohung von sich abzuwenden, ist relativ tragisch. Wer mich inspiriert, das seid zum einen ihr, weil es mich jedes Mal sehr freut, hier online sein zu dürfen, wenn ich denn die Zeit finde und das war auch leider nicht jedes Mal so. Deshalb bin ich besonders dankbar, dass wir heute den Jahresrückblick gemeinsam verbringen dürfen. Hurra. Und ich sitze nicht nur im Publikum und klatsche ganz lange im Musical, sondern ich versuche es auch selbst in Potsdam und gerade da, wenn wir Proben haben, intensive Proben, wir waren auf Probenlager, 4 Tage, 8 Stunden am Stück Proben. Das sind sehr inspirierende Momente, teilweise sehr witzig, manchmal auch einfach noch einen Kaffee und dann irgendwie durch, aber da sind wir irgendwie dann alle in derselben Situation und das bereitet mir immer sehr Freude. Ich habe auch eine wahnsinnig tolle Gesangslehrerin, da lernt man nicht nur was über Singen und über Sprechen, sondern auch immer irgendwie was fürs Leben. Und sie macht da wirklich tolle Beispiele, das macht mir alles sehr viel Freude. Und ich würde den Rechtsdruck als negative Beeinflussung wählen. Machen wir dann auch gleich mal weiter. Ich danke mir selbst, nein, um Gottes Willen. Aber ich freue mich auf eure Ausführungen zur nächsten Frage, und zwar 2025. Welches Buch, welcher Song, welcher Film beschreibt dieses Jahr für euch am meisten? Ich gebe euch gerne noch ein bisschen Bedenkzeit. Beziehungsweise ursprünglich hieß ja die Frage 2025 dein Bestseller-Roman, Thriller, deine Komödie. Mit welchem Titel wird das Buch erfolgreich? Wir machen es mal vielleicht so, weil vielleicht nicht alle ein besonders tolles Buch haben oder einen besonders tollen Film, sondern sucht euch einfach mal was aus. Vielleicht habt ihr auch einen Song, der bei euch auf Dauerschleife gelaufen ist, der so ein bisschen euren Mut beschreibt.
Also ich mache mal den Start damit, Eisbrecher und so. Vielleicht ganz kurz noch als kurzer Werbeblock, weil wir gerade kurz über eine ausgesprochen hatten. Viele von unseren HörerInnen mich schon überzeugt, haben es eh schon gehört und waren vielleicht sogar da. Aber ich möchte uns sonst mal sehr gerne an die Palastrevolution verweisen. Da war Hans ja auch Akteur oder mit dabei, wenn man es gut beschreiben kann, wenn es gerade um die Frage geht, Palästinenser und Israelis zusammen auf einer Bühne zu haben und mal wirklich live mitzuerleben, was das bedeutet. Also es ist wirklich eindrucksvoll, kann ich nur jedem empfehlen. Es ist wirklich ein eindrucksvolles journalistisches Event gewesen dieses Jahr. Kurze Werbung dafür vielleicht. Jetzt zur Frage, ich habe zwei Sachen, ich habe Lied und Buch. Beim Buch habe ich tatsächlich das, was eigentlich auch Thema heute gewesen wäre, wenn meine Technik letzte Woche nicht weggeraucht wäre, dieses Buch tatsächlich Defekte Debatten von Julia Reuschenbach und Conny Frenzel. Aus dem einfachen Grund, weil ich finde, das beschreibt unsere Gesellschaft in diesem Jahr wie kaum ein anderes, weil ich das Gefühl habe, dass die Beziehung zwischen links und rechts dieses Jahr nochmal auch medial getragen extremer geworden ist. Auf der einen Seite die Kritik an einer vermeintlichen Wokeness und dieses, also von rechts getragen, ne, und einer Bevormundung und falschen Zielstellung, die sogar dazu geführt hat, dass in dem Jahresrückblick des Spiegels, ich habe mir zu liegen, sogar ein Artikel drin ist, wo der davon schreibt, ja, die Linken haben verloren, Wokeness ist untergegangen. Also quasi, wenn man so möchte, so ein bisschen diese Angst um diese vermeintliche Deutungshoheit und versus dessen, was wir in diesem Jahr erlebt haben, wie rechte Medien teilweise extrem die öffentliche Diskussionen dominieren. Wir hatten über den Fall gerade vorhin schon mal ganz kurz gesprochen, Borisius Gersdorf, aber denkt doch daran, wie Dunja Hayali durchs Dorf gejagt worden ist nach ihrer aus dem Kontext gerissenen Aussage zum Mord an Mord in Amerika, den Namen gerade nicht ein, ihr wisst, wen ich meine, Charlie Kirk, genau darüber entsprechend, oder denkt auch wie Sophie von der Tann, die gerade ausgezeichnet worden ist für ihre Nahostberichterstattung, auch genauso von rechten Medien gejagt worden ist. Das muss man ganz deutlich sagen, dieses Jahr war da extrem, weil ich auch das Gefühl habe, dass die sehr schnell die Deutungshoheit gewinnen und vielleicht auch durch Social Media und durch die Rolle von Algorithmen Meinungen dominieren. Das finde ich extrem. Und ich habe noch ein Lied dazu genommen, zwei Sachen, tut mir leid, ich bin gleich fertig. Das Lied ist kein Lied aus diesem Jahr, aber ich finde, das ist was, du hast von gesprochen über einen Rechtsruck. Das beschreibt es wie kein anderes. Gegentyp zum Rap von JV komme ich jetzt wieder mit meinem Grönemeyer um die Ecke, aber der hat vor Jahren mal ein Lied geschrieben, das heißt Fall der Fälle. Und ich will nur ganz kurz aus der Strophe mal vorlesen und dann nur einen Teil des Refrains. Die Strophe heißt: Ein Bodensatz, der nie schläft, es ist ein Virus, der sich in Gehirne frisst, der sie versucht, der sie belegt, er wird laut gedacht, alles ist erlaubt. Es lallt und hallt von überall, jeder Geisteskrampf wird ganz einfach mal gesagt, es wird gejagt ohne Moral. Und es endet dann im Refrain darin, dass er sagt, kein Millimeter nach rechts. Und ich finde, dass es in der aktuellen Zeit, wo Demokratie so ins Wanken kommt, kann das so eine Maßgabe sein, sich entsprechend dem zu verhalten. Ich glaube, mehr denn je hat das Jahr gezeigt, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist und man daran für den Erhalt kämpfen muss. Und das finde ich, dieses Lied, auch wenn es schon bei ihrer Eltern ist, zeigt es für mich eindrucksvoller wie kaum ein anderes, wie Rechtspopulismus Köpfe verdrehen kann und Gedanken kaputt machen kann. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das sehe ich in der eigenen Familie auch, da brauche ich nicht weit gucken. Das hat meine Eltern genauso erwischt, mit denen man am Tisch über Politik nicht mehr diskutieren kann, weil dann schreit man sich nur an und das macht wenig Spaß zum Thema auch Debatten.
Vielen lieben Dank, es sei Ihnen auf jeden Fall verziehen. War ein sehr interessanter Beitrag. Wir werden es uns auf jeden Fall nochmal anhören, aber erstmal möchte ich noch auf EN zurückkommen, die auch eine Antwort beitragen möchte.
Also, ich habe nochmal mein Spotify Wrapped geöffnet und zwischen dem kompletten Plan C-Album von 21 Pilots und dem kompletten From Zero-Album von Linkin Park hat sich ein interessanter Song aufgetan. Und ich finde, es gibt keinen besseren Song zur aktuellen Wehrpflichtdebatte. Und ich glaube, RB wird mir gleich enthusiastisch zustimmen, weil es ist BYOB von System of a Down, die so schöne Aussagen in diesem Song haben wie Why do you always send the poor? Und you depend on our protection, yet you feed us lies from the tablecloth. Das ist so ein bisschen mein Äquivalent zu hieß dieser Vietnam-Dings Clearance Clearwater Revival, Fortunate Son, zu diesem Fortunate Son-Ding, was dann in den 70er Jahren so mit dem Vietnamkrieg in Verbindung gebracht wurde, ist für mich in meinem kleinen Emo-Hirn, Emo-Herz dieser Song. Und wenn man sich die Lyrics einmal durchliest, wird man dieses Gefühl, werde ich dieses Gefühl nicht los.
Mich lässt das Gefühl nicht los. JV, möchte noch etwas sagen?
NL, darf ich noch ganz kurz zwischengeräten? Ich bin der Boomer. Kurz nur zu der Debatte um die Bundeswehr, die wir auch geführt haben vor zwei Ausgaben. Ich finde auch sehr gut abgewogen geführt haben. Hier ist mal ganz interessant, sich mal anzuschauen. Der Podcast Lage der Nation ist ja der zweitgrößte Politik-Podcast Deutschlands. Die haben es auch gemacht in der letzten Folge und die haben diese Aussage in den Titel gestellt, aus dem Land verpissen. Das ist eine Aussage von einem Medienschaffenden oder Kulturschaffenden aus Berlin. Vielleicht kennt Herr Hans den Namen auch von dem Herrn. Und interessant ist, gerne mal reinhören, diese Folge. So 45 Minuten geht es schon roundabout, da reden die darüber. Gerne mal reinhören, weil die sehr stark die Position vertreten, man darf so gar nicht handeln, so gar nicht denken. Und sich da mal anzugucken, was in der Community passiert ist. Die haben ja so ein eigenes Forum, talk.lagedazone.de, genau. Gerne mal reingucken, dieser Thread zu der Folge und zu dem Dings hat über 6000 Replies bekommen. Also das ist recht interessant, wie die da zerrissen worden sind, haben sie in der aktuellen Folge auch darauf reagiert. Kann ich nur mal empfehlen, um mal mitzubekommen, wie so Diskussion ist, wo man auch das Gefühl hat, da ist so ein Spannungsverhältnis, haben wir ja auch thematisiert, ne, zwischen Jung und Alt, das zeigt sich darin ziemlich eindrucksvoll. Wollte ich nur mal darauf verweisen. Gerne mal reinhören und gerne mal den Querverweis hören.
Natürlich. JV oder JV, wie wir so gerne sagen.
Ja, genau, der JV würde auch noch mal was gerne loswerden. Und zwar würde ich ganz gerne Songs nehmen des Jahres, die mich besonders, oder dieses Jahr besonders kennzeichnen bei mir, sag ich mal. Da habe ich tatsächlich auch noch mal in mein Spotify Wrapped reingeguckt und würden jetzt einige Songs einfach nicht nennen könnte. Ich würde aber zwei besonders hervorheben. Einerseits ist beides aus dem Bereich Deutschrap wieder tatsächlich. Einerseits ist es der Song Cut von Raf Camora. Wo ich wirklich sagen muss, dass das einfach mein Alltag, finde ich, gerade sehr gut beschreibt. Bei dem Song geht's quasi um dieses, so ein bisschen um Fernweh, so ein bisschen um Aufbrechen, irgendwie sich aus seinem sturen Alltag irgendwie lösen und irgendwie wieder mehr einfach Fernweh und solche Themen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, passt es mit der Schule gerade ziemlich gut, weil ich ja jetzt in der 12. bin und da bald das Abi und alles Mögliche ansteht und ich ja dann quasi bald auch durch bin und bis dahin ist es jetzt gerade wirklich sehr stressig und viel auf einmal, wirklich einfach mit Klausuren und alles Mögliche und ich bin da noch ziemlich gut am Ball, aber wird natürlich immer mehr und man hat da schon manchmal das Bedürfnis, irgendwie da rauszubrechen und irgendwie dann doch schon quasi, wie soll ich das sagen? Also es ist auf jeden Fall dieser Alltag wird irgendwann einfach wirklich einfach zu viel, sage ich mal. Ich glaube, da können viele hier auch ein Liedchen von singen. Deswegen finde ich, passt dieser Song ziemlich gut, auch gerade, weil ich dieses Jahr gerade in den Sommerferien auch viele schöne Erlebnisse im Ausland erlebt habe, beispielsweise in der Türkei, wo ich ja wieder im Urlaub war zum zweiten Mal. Fand ich auch wirklich, das hat auf jeden Fall mir sehr gut getan und hat mich sehr gut von diesem ganzen Schulstress und so weggebracht. Deswegen würde ich das als einen Song nennen. Und als zweiten würde ich dann tatsächlich Wenn du dumm bist nehmen von Finch. Ich weiß nicht, ob das sogar der eine oder andere vielleicht kennt. Das ist ein sehr politischer Song tatsächlich, der sich einfach mit diesem ganzen Rechtsruck in der Gesellschaft und diesem ganzen, diese ganzen, sag ich mal, Ossi-Stereotype und sowas extrem gut bedient. Und dieser Song handelt halt quasi davon, wie sozusagen viele Menschen, vor allem im Osten, einfach, die eben rechts eingestellt sind, wie die sozusagen handeln und irgendwie über andere denken und wie die quasi Informationen von ganz einfachen, unseriösen Quellen und sowas beziehen. Also einfach dieses klassische Rechtsruckproblem, was uns das ganze Jahr lang eigentlich begleitet hat. Und dieser Song, Wenn du dumm bist, finde ich, ist eine sehr starke Message gegen diese ganzen Tendenzen und dass man einfach mit solchen Leuten teilweise da wenig mit Argumenten und sowas anfangen kann und wenig mit inhaltlichen Sachen, weil teilweise solche Leute einfach schon so verloren sind an diese rechte Schwurbler-Ecke. Und da muss ich leider sagen, habe ich auch ein paar Leute dieses Jahr nicht kennengelernt neu, aber ein paar Leute, bei denen das so war, mit denen ich leider auch Kontakt hatte, wo ich mir dann jedes Mal wirklich gedacht habe, dass man einfach mal ein bisschen das Gehirn einschalten sollte und ein bisschen wirklich gucken sollte, was man sagt. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei vielen Menschen und bei vielen Teilen der Gesellschaft ein großes Problem ist.
Ja, definitiv. Volle Zustimmung. Ich möchte noch, auch wenn sie schon weg ist, EN frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Es hat uns allen sehr viel Freude bereitet. Mindestens genauso viel Freude, wie dass ich jetzt noch RB ankündigen darf, der auch noch etwas zum Gespräch beitragen möchte. Ich bin schon sehr gespannt. Leg mal los, bitte.
Ja, um hier mal endlich einen Gegenpol zu diesen ganzen Spotify-Wrapped-Vertretern zu bieten, habe ich natürlich in meinen Apple Music Recap geschaut und habe da auch ziemlich weit oben zwei meiner... Wow, wow. Aus dem Off kommt hier aber ziemlicher Hate, aber egal. Ich habe da nachgeguckt und meine zwei größten Bands sind auch meine zwei liebsten Bands wahrscheinlich, auch wenn sie komplett unterschiedlich sind. Und zunächst würde ich gerne anfangen mit vielleicht einer kleinen Albumempfehlung, die mich dieses Jahr auf jeden Fall sehr stark begleitet hat. Es war eines der Konzerte, auf die ich mich mit Abstand am meisten gefreut habe dieses Jahr. Es handelt sich um Tsunami Sea von Spirit Box. Und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, das live zu sehen in größeren Teilen. Und insbesondere der Song Soft Spine behandelt, finde ich, ziemlich doll auch die politische Landschaft dieses Jahres, weil dort geht es um manch einen rückgratlosen Anführer, in dem Fall bei uns halt Politiker, und wie sie halt einfach lügen und betrügen, um an Macht zu kommen und ihre Versprechen am Ende nicht halten. Und das andere ist auch ein Album, was dieses Jahr rausgekommen ist, von der deutschen Band Blond. Komplett andere Musik. Ich weiß nicht, wie ich da reingeraten bin, aber das ist meine zweitmeistgehörte Band dieses Jahr. Unfassbarer Girlpop, anders kann man es nicht sagen. Und eigentlich das gesamte Album, was auch dieses Jahr rausgekommen ist, ist super schöne Gesellschaftskritik. Hört da gerne rein und das ist meine Empfehlung.
Vielen lieben Dank, der wollen wir natürlich gerne auch Betracht schenken. TM, bitte, du bist an der Reihe. Wie soll es auch anders sein?
Ja, ich habe auch in mein Spotify Wrapped geguckt. Ich hätte ja auch in RBs geguckt, aber der hat das ja nicht. Und deswegen habe ich bei mir geschaut und ja, da, was ich da so gefunden habe, ist, also die Top 5 Songs ist alles Deutschrap, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Ist eher, ja, das ist jetzt nicht so treffend für mein eigenes Jahr, um das irgendwie zu beschreiben. Und deswegen, ich hätte echt gern einen lettischen Song genommen, weil es wirklich tolle lettische Musik gibt. Aber da verstehe ich zu wenig, also noch zu wenig, um da irgendwie die Message passend anzuwenden. Deswegen habe ich mich letztlich für das Lied Abenteuerland entschieden von Pur. Ich glaube, das ist recht bekannt und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Das höre ich sehr gerne. Und ansonsten kann ich auch sehr empfehlen, also vor 2 Jahren zum Beispiel war mein meistgehörter Künstler einfach John Powell, weil der tolle Filmmusik macht. Ich höre so recht viel Filmmusik. Man kann auch immer mal wieder Concerning Hobbits hören. Das ist nicht John Powell, aber das ist auch sehr angenehme Filmmusik, die einen in eine sehr angenehme Stimmung versetzen kann. Höre ich mir sehr, sehr gern, sehr oft an. Aber da ist halt kein Text, deswegen weiß ich nicht, ob man das so gut auf mein eigenes Jahr anwenden kann, weil ich rede ja doch ziemlich viel.
Hans, dürfte ich, bevor du dran bist, vielleicht doch mal antworten, weil es passt so schön. Vielen lieben Dank. Also erstmal, ich habe mir mein YouTube-Recap angeguckt und das vermischt sich natürlich mit anderen Videos, die man sich so anschaut. Also
jetzt wird's wild.
Ich habe Musikvideos entdeckt, Musical-Highlights angesehen, auch Gaming-Inhalte ergründet, zeigt er mir an. Und ich nehme zwar nicht meinen Top-Song, aber ich nehme einen Song, den ich sehr mag, den ich auch schon, den ich nicht nur live performt habe, vor kurzem erst, sondern der auch aus dem Musical Room und Julia ist. Jungsein heißt der und ohne das jetzt singen zu möchten, ich bin müde und erschöpft, wie muss es dann erst der Jugend gehen? Die Welt ist kaputt und keine Medizin, die uns heilen kann. Jedes Wort wird verdreht, jede Silbe setzt ein Haus in Brand. Kann man sich die Frage stellen, möchte man überhaupt noch mal jung sein? Möchte man noch ein Mensch sein, so kurz am Anfang seines Lebens mit so vielen verschiedenen Entscheidungen und Möglichkeiten und das in der heutigen Zeit, in der wir irgendwie von heute auf morgen leben und gar nicht mehr richtig wissen, was machen wir vielleicht in 10 Jahren? Was können wir da beschließen? Was können wir nachhaltig dafür tun? Und dann habe ich vor allem am Ende des Jahres Dokumentationen angeschaut und da möchte ich eine Empfehlung aussprechen, sehr spannend produziert im ZDF, die Strafverteidiger. Gibt's 3 Folgen, jede ungefähr 1 Stunde. Und das zeigt echte Fälle mit verschiedenen Einsichten auch in die Prozesse und sehr cool gezeigt, auch mit Sequenzen, nachgestellten Sequenzen. Wirklich spannend. vor allem, weil das auch ganz schön große Fälle sind, große Empfehlungen an dieser Stelle. Und lieber Hans, nimm es mir nicht böse, aber das ist eine gute Überleitung zu dir, weil man könnte dich jetzt natürlich auch mal fragen, möchtest du denn noch mal jung sein?
Ja.
Ja.
Nur alleine, um seine Spotify-Hitlist zu hören.
Ja, weil, also wie alt sein geht, weiß ich ja jetzt. Und wie jung sein heute geht, wüsste ich gerne. Aber das könnte ich nur, wenn ich noch mal jung wäre. Deswegen klares Ja. Mein Buch, das die Lage am besten kennzeichnet, ist von Götz Ali. Wie konnte das geschehen? Es ist ein Buch, er betrachtet das eigentlich als sozusagen Abschluss seines Lebenswerkes. Ein Buch, in dem er auf, ich weiß nicht, 700, 800 Seiten mit einer unheimlich präzisen Detailgenauigkeit uns vor Augen führt, wie die Entwicklung des deutschen Faschismus sich, wie das geschehen konnte. Und es ist weit weg von allen Verschwörungstheorien, allen Verführungstheorien, sondern er schildert da sehr präzise, wie zwischen politischen Systemen, Akteuren, Notlagen, einzelnen Menschen sich eine gesellschaftliche Dynamik entwickelt, die ins Verderben führte. Und wer das liest, wird dann auch Parallelen finden können und zu sagen, oha, erleben wir nicht einiges von dem heute auch und was könnte daraus erwecken? Also erwachen, finde ich ein historisches und dadurch aktuelles Buch. Und musikalisch, da greife ich noch ein bisschen weiter zurück ins Jahr 1969. Woodstock. Jimi Hendrix, Star Spangled Banner. Wer das nicht kennt, hört es euch an, findet man überall auf YouTube. Es ist die amerikanische Nationalhymne, die er in einer Art und Weise seziert, zerlegt, analysiert. Das war ein musikalisches Bild über das Amerika Ende der 60er Jahre, geprägt von Vietnamkrieg und massiven Rassenunruhen im Inneren. Das Bild einer zerrissenen Kultur, und das passt auf die Verhältnisse in den USA heute, so wie es vor 55 Jahren gepasst hat, und ganz anders. Und in gewisser Weise finde ich ein Stück weit auch für uns. Jimi Hendrix, Star Spangled Banner, nebenbei eine der großartigsten Gitarrenperformationen, die die Welt je erlebt hat.
Dankeschön, Hans. Und JV hat noch eine Ergänzung dazu. Oder vielleicht nicht dazu, aber...
Ja, wenn mir das erlaubt ist, würde ich vielleicht nochmal... ich würde dann vielleicht nochmal kurz eine Empfehlung raushauen, tatsächlich, was den Netflix-Gucker unter euch betrifft. Und zwar, falls die irgendwer noch nicht gesehen haben sollte, die Haftbefehl-Doku. Unfassbare Empfehlung, wirklich grandios gemacht, extrem gut produziert. Und also ich denke mal, da werden auch die meisten in Social Media und so gerade kaum drum rumgekommen sein, weil es ja da auch die Diskussion gibt, immer stärker, dass es eben auch in den Schulunterricht einbezogen werden soll, weil es eben ganz bestimmte Probleme zeigt, die einfach bei uns in, den unteren Bevölkerungsschichten oder den nicht so gut gestellten Bevölkerungsschichten zeigt. Und das macht diese Doku sehr gut deutlich. Und ich finde, abseits davon, man muss nicht mal unbedingt ein Rap-Fan sein oder Deutschrap-Fan sein, um das irgendwie, um nicht identifizieren zu können, aber um das gutheißen zu können, weil es ist tatsächlich wirklich einfach eine extrem gut gemachte Doku, die einerseits die auf sehr schockierende Art und Weise die Biografie von diesem Künstler zeigt, aber andererseits eben auch auf wirklich viele gesellschaftliche Probleme aufmerksam macht, die eigentlich komplett wirklich verdrängt werden, und unserer Gesellschaft nicht wirklich behandelt werden. Deswegen ganz klare Empfehlung, die Haftbefehl-Doku auf Netflix. Falls es irgendwer noch nicht geguckt hat, würde ich nur jedem ans Herz legen.
Ja, Haftbefehl im Unterricht geht schneller, als man denkt, vor allem, wenn es wie bei uns an der Schule häufiger zu Vandalismus kommt, und das auch nochmal als Anknüpfung an unseren oder an meinen wunderbaren Song, ich weiß ja nicht, wird an jeden Ecken gespart, man kann sehr viel diskutieren über verschiedene Neuerungen, über Sitzen auf dem Boden in der Pause, schwieriges Thema. Aber um das mal etwas zu konkretisieren, die vielen tollen Ideen, die wir jetzt schon hatten, möchte ich gerne zur letzten Frage überleiten. Und zwar wäre diese, welches Zitat hat euch am meisten bewegt und warum?
Ich mach wieder
das den kann Anfang. Ja auch ein Zitat aus einem Song sein.
Ja, ich mache den Anfang tatsächlich. Mein Zitat kommt von der COP, also diese jährlich stattfindende Klimakonferenz. Und da ist das Zitat, was zu der heutigen Folge und eigentlich all unseren Folgen passt. Wir reden immer über junge Menschen, aber selten mit ihnen. Das fand ich super passend über alles das, was wir dieses Jahr besprochen haben. Also denken wir an die COP selber zurück. Wir haben halt schon gehört, die fehlenden Klimabeschlüsse, so der überhaupt Umgang mit Klimapolitik, der fehlt. Wir haben eine Wirtschaftsministerin, die zwar einerseits so ein bisschen den Weg von Habeck weitergeht, was zumindest den Umgang mit Energie betrifft und die Bezahlbarkeit, gleichzeitig aber ja eine Abkehr ist von der umweltfreundlichen Politik. Wir haben über die Wehrpflicht hier gesprochen und den Umgang damit. Dieses Jahr hat auch wieder gezeigt, dass Spannungsfeld zwischen Jung und Alt extrem geworden ist und es uns gut tun würde, an vielen, vielen Bereichen, nicht nur partizipativ, sondern auch kommunikativ, an die Jugend heranzutreten. Und das fand ich, ist das Zitat, was dieses Jahr und die Problematik am meisten widerspiegelt. Meine Angst ist nur, es wird 2026 da wenig sich ändern.
Oje, wer möchte denn weitermachen? Sonst kann ich auch erstmal weitermachen, weil er noch etwas Inspiration braucht oder Zeit zum Denken. Auf jeden Fall, mein Zitat umfasst zwei Wörter, ist genauso lang wie der Name von der Frau, von der es stammt. Und wer sich vielleicht für Biologie interessiert oder grundsätzlich sehr pragmatisch an die Dinge rangeht, der möchte vielleicht meinen, hä, ist doch ganz klar, sehe ich etwas anders. Und zwar kommt das Zitat von Margot Friedländer. Ich habe erst nochmal geschaut, sie hat auch nur zwei, oder hat auch nur diese beiden Namen, den Vor- und den Zunamen. Und das heißt, seid Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns auch im nächsten Jahr viel mehr beziehen sollten, weil wir, glaube ich, relativ viel entmenschlichen, nicht nur uns selbst teilweise durch das, was wir tun, sondern eben auch andere Politiker, die irgendwelche Aussagen treffen, entmenschlichend, oder uns, ach, dankeschön, oder unsere Zunge gibt auch manchmal den Geist auf. Und deshalb bin ich, glaube ich, froh, dass wir auch dafür ein Zeichen setzen können im Podcast, uns wieder etwas mehr aufeinander zu beziehen, direkt in den Diskurs zu gehen, in den Austausch zu gehen und eben auch die Gesprächskultur zu führen, die wir hier teilweise führen, die wir haben, und die Werte und Meinungen auch so zu vertreten, wie wir sie hier aufstellen und wie wir sie diskutieren. An dieser Stelle mein großes Lob an uns alle, und TM möchte gleich weitermachen.
Ja, ich habe ein bisschen überlegt, was für Zitate ich nehme. Ich hätte jetzt irgendwas Lustiges nehmen können oder so, aber bisher habe ich ja viele Good Vibes gegeben. Deswegen nehme ich mal was anderes. Und ich lese einfach mal vor. They say there are two ways to be fooled. One is to believe what isn't true. The other is to refuse to believe what is. Es gibt zwei Wege, in das Licht geführt zu werden. Der eine ist zu glauben, was nicht wahr ist. Und der andere ist abzulehnen, zu glauben, was wahr ist. Und ich finde, das trifft auf sehr, sehr viele Menschen zu und ich finde, das spiegelt sehr gut wider, also den Umgang, wie den manche Leute mit der aktuellen Lage, der aktuellen politischen Lage pflegen. Und deswegen dachte ich, passt das ganz gut. Und kleiner Funfact, das Zitat, ich habe keine Ahnung, wer das so ursprünglich gesagt hat oder wo das herkommt. Ich kenne es aus einer Kinderserie, Solid. Deswegen, ja, also wer mal Drachenzähmen leicht gemacht geguckt hat, so Auf zu neuen Ufern, Staffel 2, Viggo Grimborn. Kann man sich auch mal angucken. Das kann ich sehr empfehlen. Wenn wir jetzt schon von irgendwelchen Empfehlungen sprechen, kann ich auch mal was dazugeben. Oder mein jüngeres Ich.
Vielen lieben Dank für diese großartige Empfehlung.
Frag mal Hans. Mich würde Hans mal noch interessieren zum Schluss. Was du für ein
Zitat? Hans, hast du auch eine Kinderserienempfehlung? Nein, sag mal dein Zitat.
Ja, es hat aber auch schon was mit Kindern, wenn man so will, zu tun. Mein Zitat, Lieblingszitat, ist von Friedrich Merz. Fragen Sie doch mal Ihre Töchter. Das sollte man in der Tat machen. Ich glaube, man sollte sie anders fragen, als Merz das gemeint hat. Es gab ja auch von vielen Töchtern Reaktionen auf das Merz-Zitat, die deutlich gemacht haben, dass sie in der Tat gerne gefragt werden möchten und dass sie auch existenzielle Unsicherheiten sehen, aber in anderen Bereichen, als Merz das stadtbildmäßig gemeint hat. Ich neige sowieso seit längerem der Auffassung zu, dass Frauen die klügeren Menschen sind und Töchter, das sind dann die jüngeren Frauen. Also die sollten unbedingt gefragt werden.
Wow, volle Zustimmung. RB hat sich dann direkt gemeldet. Möchtest du auch deine Tochter fragen?
Als es um Frauen ging, aber erst, muss man dazu sagen.
Ach so. Ah, verstehe. Mal,
wow. Ich bitte darum. Ein bisschen Kontenance, die Herren. Ich muss sagen, ich muss mich da Hans anschließen. Mein Zitat bzw. mein zweiteiliges Zitat stammt auch von unserem tollen Bundeskanzler Friedrich Merz. In Bezug auf die Bundestagswahl, die gewonnen wurde, ich würde behaupten, es ist eine Tragödie in zwei Akten, aber naja, ich fange an. Heute Abend feiern wir und ab morgen früh wird gearbeitet. Und also ich glaube, wir wissen alle, dass der Reformherbst irgendwie doch ein bisschen ausgeblieben ist, wie sie es die GroKo bzw. Black-Rot angekündigt hat. Und ich muss sagen, das ist der zweite Teil davon, von dem Zitat oder ein zweites Zitat, was ich noch mit dazu ranhängen möchte, hat mich wirklich schlaflose Nächte gekostet, weil, wie zur Hölle, jetzt darf auch mal Rambo-Zambo im Adenauerhaus sein. Das Rambo-Zambo im Adenauerhaus sieht wahrscheinlich genauso aus wie eine Inside-CDU-Doku, eine kleine Tanzpause zur Mittagszeit. Ich weiß nicht, ob das unbedingt die Produktivität stark gefördert hat. Zumindest die Ergebnisse bisher der parlamentarischen Arbeit würde das verneinen. Dementsprechend ist es leider mein Zitat des Jahres, einfach weil es unfassbar traurig und wirklich peinlich war.
Aber kannst du nicht
wenn man das, das ist ja aber auch kulturell von einer ungemein sprachschöpferischen Art, weil er zwei Dinge da miteinander vermengt hat, ohne dass ihm das bewusst war. Rambo Zambo gibt's nämlich nicht. Es gab mal Ramba Zamba, das ist das, was er eigentlich gemeint hatte. Und dass er dann den guten Rambo damit reingewürfelt hat, das ist vielleicht eine märzsche Männerfantasie. Aber in dieser Begriffsverwirrung und eigenen Sprachschöpfung ist das schon eine Leistung. Und wenn man ihn dann auch hat tanzen sehen, das gibt's ja auch dokumentiert, das ist eigentlich kongenial.
Genau, wollte gerade sagen, das muss man sich unbedingt angucken. Da gibt es das Video von irgendeinem Gipfel, ne, oder Parteitreffen, wo er am Ende da feiert, mit der passenden Musik dazu und sein Tanzstil ist schon meme-fähig. Insofern, ja.
Rambo-Zambo-fähig.
Rambo-Zambo auf dem Tanzparkett.
Es gibt auch so einen Schnäppchenhandel, so einen Ramschmarkt, der nennt sich auch Rambazamba. Vielleicht hat die CDU von da manchmal ihre Reden, man weiß es nicht, man munkelt. JV, als es um Tanzen ging, hast du dich direkt gemeldet. Jetzt bin ich gespannt, was du sagen möchtest. Was hat dich denn da vielleicht angestoßen?
Ja, ich muss sagen, ich würde eigentlich was komplett anderes sagen, komplett andere Richtung. Ich habe mich tatsächlich nur zufällig in dem Moment gemeldet. Und zwar,
Spiel Lotto.
Ja, es ist jetzt ein sehr pessimistisches Zitat oder auch ein sehr, aber es ist leider die Realität. Und wir werden uns alle die nächsten Jahre darauf einstellen müssen. Deswegen, auch wenn das jetzt vielleicht den Vibe ein bisschen killt, werde ich das jetzt trotzdem nennen. Und zwar von unserem lieben Boris Pistorius. Wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Ja, muss ich, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Das sind die Aussichten für die nächsten Jahre. Und damit müssen wir alle irgendwie warm werden und alle irgendwie, ja, uns darauf einstellen. Auch wenn das jetzt sehr negativ ist.
RB, bitte. Vielleicht eine Reaktion.
Vielleicht auch noch mit dazu, vielleicht von der Seite der eher verdeckteren der Tätigkeiten in Bezug auf Russland vom neuen, also erstmal dieses Jahr war ja schon durchaus interessant, dadurch, dass die Nachrichtendienste geführt personell komplett neu besetzt wurden, nach der neuen Bundestagswahl und der neue Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat gesagt, Fakt ist, es passiert, wir können es sehen und wir dürfen es nicht zulassen in Bezug auf das tatsächliche Verhalten Russlands aktuell eben in Deutschland. Und das wollte ich einfach nochmal mit dazu geschoben haben, weil ich finde, es fasst eigentlich wirklich unsere aktuelle Lage sehr gut zusammen. Also in Bezug auf Militär.
Ja, volle Zustimmung. Sehr spannende Unterhaltungen hier im Chat. Wollt ihr noch etwas mit uns teilen?
Ich glaube, das waren die größten Sachen, oder?
Würde ich auch sagen.
Würde ich auch sagen. Wir haben einen kleinen Blick auf das Jahr 2025 werfen können. NL, danke für deine Moderation. Ich merke, Weihnachtsmusik schon angemacht im Hintergrund. Herzlichen Dank an dich, dass du uns hier so durchgeführt hast durch das Jahr. Ich finde diesen Teil immer super interessant, weil er so schön das Jahr
abrundet.
Ja, und damit sind wir am Ende quasi dieser Jahresrückblicksfolge angekommen. Knapp eine Stunde kürzer als sonst, aber ich glaube, damit können wir leben aufgrund der technischen Schwierigkeiten. Herzlichen Dank an alle, die heute hier dabei waren. Insgesamt Dank an Hans, dass du uns dieses Jahr wieder so fleißig unterstützt hast. Und tatsächlich muss ich nur eine Sache sagen, weil jetzt so oft von Spotify gesprochen ist. Ich will nochmal daran erinnern, dass Spotify sowohl für die Künstler, die davon nämlich 0,002 Cent pro Stream bekommen, ein absoluter Horror ist, als auch, also für Podcasts sowieso äußerst schwierig ist. Erinnert immer daran, nutzt gerne alle freien Plattformen, aber bitte nicht Spotify. Das sage ich auch deshalb, weil auch uns über 70% über Spotify hören und ich es schon über ein Jahr nicht mehr gesagt habe. Denkt daran, das ist ganz böse. Nutzt andere Sachen. Genau, sonst herzlichen Dank für dieses Jahr, für Unterstützung in diesem Jahr. Ich möchte nochmal, ja, NL, du kannst gleich noch daran erinnern, dass immer noch die Umfragen online sind. Einerseits für die FAQ-Folge, die sicherlich sehr zeitnah im nächsten Jahr folgen wird, als auch nochmals für das Feedback. Nutzt das gerne weiterhin, das ist immer noch die beste Möglichkeit. Und ich gebe das Wort nochmal an NL weiter schnell.
Ja, uns gibt's jetzt nämlich auch auf YouTube. Schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei, denn da könnt ihr nicht nur unseren wunderbaren Titel, den wir uns immer sehr mühevoll ausdenken, sondern auch unser fantastisches Cover würdigen. Leider nicht mit visueller Unterstützung, zumindest nicht im Bewegtbildformat, aber auf jeden Fall auch eine tolle Plattform. Nutzt das vielleicht auch gerne.
Total, total. Ist auch, da sind wir logischerweise nicht algorithmusfreundlich, weil man sieht bei uns ja nichts, da passiert nichts. Das ist für einen Algorithmus nicht gerade sehr schön. Dementsprechend kann man das gerne auch nach oben pushen. Auch wenn die Folgen da immer erst mit ein bisschen zeitlichem Versatz kommen. Also 1 bis 2 Tage, je nachdem, wann ich es schaffe. Denn das sind immer so wie 6 bis 7 Gigabyte, die da irgendwie nochmal bearbeitet werden müssen. Deshalb hab Verständnis dafür, dass das nicht in der gleichen Nacht passiert. Irgendwie ein bisschen schlafen muss ich auch noch. In dem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffentlich sind diese Feiertage die Chance, bei all den defekten Debatten und Inhumanitäten, die wir heute gesprochen haben und Demokratiedämmerung, vielleicht mal die Chance, wieder gemeinsam an den Tisch sich zu setzen und gemeinsam über Sachen zu sprechen und die Zeit ein bisschen zu nutzen. Es wird im nächsten Jahr ziemlich schnell wieder ziemlich stressig für alle werden. Ich glaube, das ist klar. Deshalb ist die Zeit ja auch umso wichtiger für sich und für seine Mitmenschen. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Im Januar werden wir gleich den Blick auf 2026 werfen. Das ist ja ein Jahr, wo es um Wahlen gehen wird, vor allen Dingen im Osten. Wir werden einen Vorausblick auf diese Wahlen machen. Einfach deshalb, weil ich glaube, das Thema ist, was im nächsten Jahr viel in Deutschland interessieren und auch bewegen wird. Und dann schauen wir mal, was das nächste halbe Jahr für uns noch inhaltlich bringen wird. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt vor allen Dingen, ich muss kurz die Taste drücken, bleibt vor allen Dingen politisch, bleibt gesund. Und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder Ende Januar, wenn es dann in die nächste reguläre Folge gibt. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss, tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.